Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen bei Hot Seats and Cold Brews zu unserer Weihnachtsfolge. Eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir sind alle vier am Start und werden heute Frage und Antwort stehen. Alle haben Fragen mitgebracht aus der Community und ein paar selber noch überlegt, auch ein bisschen live. ist alles live heute? Herzlich willkommen, ihr drei.
Applaus.
Hello. Yeah.
Mega. Hallo Steffi, morgen.
Mega cool, dass wir alle mal hier so zusammensitzen und so kurz vor Weihnachten, dass alle so die Zeit gefunden haben. Ich glaube jetzt, das ist so die Ruhe vor dem Sturm, oder? Wie geht's jetzt bei euch Weihnachten so los? Taxi.
Ruhe vor dem Sturm, also ich finde, habe ich noch gar nicht so eine richtige Weihnachtsstimmung, weil es sind draußen irgendwie noch 10 Grad plus bei uns zu Hause. Ja. Der Boden ist noch perfekt zum Radfahren. Und es ist irgendwie noch nicht so richtig weihnachtlich, muss ich sagen. Wir hatten zwar schon den ein oder anderen kleinen Weihnachtsmarkt hier zu Hause. Natürlich ist auch ein bisschen was geschmückt und so. Aber so richtig komme ich irgendwie noch nicht in Weihnachts- und Winterstimmung. Aber mit den Kids, klar, ist das sowieso nochmal ein Riesenfest. Die haben schon fette Wunschlisten am Start und freuen sich auf Bescherung und auf Familie und Verwandtschaft. Also ich habe ja noch Geschwister in der ganzen Republik verteilt und wir kommen in den Feiertagen immer zusammen und das ist eigentlich so die Sache, wo ich mich wirklich am meisten drauf freue, dass wir bald als Family einfach zusammen Zeit verbringen können. Und ansonsten, klar, der Boden ist perfekt, also wird fleißig Strecken gegraben im Wald, das heißt, da ist man busy und ich gebe am Haus noch Gas und die Projekte schlafen nicht, aber ich freue mich auf ein paar Tage Ausspannen.
Ja. Ja, gegen dieses schlechte Wetter und das, oder das warme Wetter, so schlecht ist es ja nicht, versuche ich hier anständig anzuräuchern mit meinen Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, damit es ja wenigstens ein bisschen weihnachtlich wird. Steffi, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich wollte gerade schon sagen, bei mir ist gar nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern eher, die Sturm vor der Ruhe. Was, wie hast du es gesagt?
Ich hab schon Ruhe vorm Sturm.
Ruhe vorm Sturm.
Der ist doch eher andersrum in der Weihnachtszeit, oder? Ist ja nicht erst der Sturm vor der Ruhe? Eigentlich.
So sollte es sein, aber meistens ist es ja andersrum.
aber das ist ja, also so kriege ich das immer mit, dass alle sagen, Geschenke wollen wir nicht mehr, macht das nicht mehr, keinen Bock auf den Stress und so. Ich feiere das ja total. Ich bin ja schon seit Wochen dabei, Geschenke zu organisieren. und freue mich dann immer, wenn das dann losgeht und das, ja, dann kommen die besinnlichen Tage, aber wie ihr das ja alle schon gemerkt habt, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber mit Kindern gibt es eigentlich nie, also bei mir zumindest nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass besinnliche Tage, also wenn die Kita zu hat,
mit Kindern kommt man nie zur Besinnung, oder?
Ja, nee, aber es ist halt schön, also auf alle Fälle, wir machen ja an Weihnachten immer, also in einem Atemzug mit Silvester und Neujahr immer so ein bisschen Recap vom Jahr und gucken uns Bilder an und macht ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber so ein Kalender vom Jahr für die Omas und so. Und dann sieht man erstmal, was man alles erlebt hat. Und das finde ich halt immer eigentlich den schönsten Teil, dass man dann so ein bisschen mal ja innehält und recapt, was alles passiert ist. Und dann merkt man so, wow, also ist eigentlich ganz schön cool, das Leben. Also so ist es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr da relaten könnt.
Ja, doch, auf alle Fälle, ja.
Ist bei dir Weihnachten und Neujahr auch so nah beieinander im Osten, Steffi? Ich wusste gar nicht, ist das da auch so?
Wieso?
Im Osten ist ja alles anders, sagt man ja immer so, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Also,
Doch, hier ist es auch so, schon immer.
Ja. Siehst du mal. Aber ja, weiß nicht, was mich mal interessieren würde, Dennis, kannst du ja gleich mal, weil du hier reingekretscht bist, ich nenne es immer so ein bisschen die toten Tage, die lamen Tage, die komischen Tage zwischen den Tagen, ja. Also zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ja so, das finde ich immer interessant. Was macht man da eigentlich? Weil da kann man ja, also das ist wirklich ein bisschen komisch. Da ist noch so ein bisschen Feiertag, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann gehen ein paar Leute arbeiten, aber die meisten nicht. Also was machst du da?
Die meisten gehen ja Geschenke umtauschen, ne? Die Läden haben wieder offen und dann wird umgetauscht. Also wir sind erstmal die ganze Family, wir machen das so ähnlich wie der Taxi, habe ich gerade rausgehört. Wir trifft sich die ganze Family. Und weil wir alle so ein bisschen verstreut sind über die Republik, haben wir diesmal ein Ferienhaus gemietet in Bad Kreuznach, aber reiner Zufall, weil wir einfach ein Haus suchten, wo genug Leute reinpassen und vor allem auch ein Tisch, der groß genug ist, damit alle dran sitzen können. Das ist echt immer so ein bisschen das K.O.-Kriterium an Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Und dann sind wir in Bad Kreuznach und danach wollen wir, und da treffen wir uns wahrscheinlich mit dem Tobi, Richtung Italien fahren mit dem Camper und mal gucken, was so passiert. Also wir nehmen die Räder mit, werden nichts umtauschen, werden alles behalten und gucken mal. Eigentlich wollten wir die Berge, Schnee ist so ein bisschen Mangelware dieses Jahr. Ja, und das ist der Plan.
Mit Family oder alleine?
Nee, also ich sag mal die Core-Family, also meine Frau und meine Kinder. Den Rest, Oma, Opa, schicken wir alle wieder nach Hause. Das wollen wir mal nicht übertreiben.
Ihr fahrt nicht Tobi und du alleine so?
Ach so, nein, alle sind dabei. Ja, sicher. Also wenn ihr Bock habt, ne, Taxi, Steffi, schicken wir euch einen Standort, kommt da auch. Boah.
Sag mal, wie viele Leute seid ihr denn, wenn ihr da im ganzen Familientross in der Ferienwohnung seid?
11 sind wir jetzt.
Ah, das ist ja überschaubar.
Ist immer. Wirklich noch überschaubar. Trotzdem, find mal eine Ferienwohnung mit einem Tisch, wo 11 Leute bequem sitzen können. Das ist wirklich nicht easy.
Der Taxi reist ja schon alleine zu 11 an.
Korrekt. Ja, Fun Fact, auch. Wenn meine Kinder alle einen Partner haben sollten irgendwann, sind wir wirklich so viele Leute, ja.
Ja. Das ist, dann gibt es auch das Busunternehmen Textor.
Ja, also bei uns in der Familie ist es so, kann ich ja jetzt hier mal auflösen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz und zwar haben meine Eltern allein 18 Enkelkinder. Also ich habe 4 Geschwister noch, die sind alle älter als ich und wir haben quasi alle viele Kids, 3 oder 4 und es sind insgesamt 18 Enkelkinder. Also da geht's richtig ab an Weihnachten, aber es ist mega cool, weil geschlossen, die komplette Bande, alles, was die wollen, ist ihre Cousins und Cousinen sehen in den Feiertagen. Und das ist echt so die, wie du gesagt hast, Steffi, die toten Tage sozusagen, sind bei uns voll die lebendigen Tage, weil an Heiligabend sind die meisten halt eben für sich zu Hause irgendwo in ihren eigenen 4 Wänden am Feiern. Und dann ist es meistens so, irgendwie ab 2. Weihnachten kommen wir alle zusammen, sind bei meinen Eltern. Und da sind jetzt schon ein paar dabei, die auch schon wirklich Fahrrad fahren und shredden gehen von den Jungs, auch den Mädels. Und da gehen wir ein bisschen Fahrrad fahren zusammen mit denen, die Bock haben und spazieren und einfach Zeit zusammen als Familie bringen, draußen sein, viel gut essen, ganz wichtig. Und ansonsten finde ich eigentlich diese Zeit zwischen den Feiertagen mega cool, weil eben viele Leute Zeit haben, um nochmal zusammen rauszugehen, Fahrrad zu fahren, Trails zu bauen. Also wir machen hier als lokale Community sogar so ein kleines Event für uns, wie so eine Jahresabschlussfeier quasi auch mit den Leuten, die hier die Trails pflegen und graben und hocken uns da zusammen in der Jagdhütte, lustigerweise bei uns und werden da einfach auch einen schönen Abend haben, grillen, vorher Radfahren. Dann kommt der Förster noch vorbei, der ein oder andere Jäger und man stößt an, trinkt eine Flasche Bier und so, ja, wird die Community gepflegt.
Ja, das ist cool. Spannend.
Da habe ich gleich auch sogar noch eine Frage, die aus der Community an dich kam, Taxi. Aber da kommen wir, glaube ich, später zu.
Ja.
Haben wir schon geklärt, was du machst Weihnachten, Tobi? Endlich mal Haare kämmen.
Endlich mal Haare kämmen. Und wir werden tatsächlich hier zu Hause Weihnachten verbringen. Dann fahren wir nach Dresden zu den Schwiegereltern und dann fahren wir Richtung Italien. Um dich zu treffen, Dennis, und deine Familie. Und ich kann sagen, meine Tochter ist ja unfassbar verliebt in deine Töchter und die freut sich schon seit Tagen, die wiederzusehen. Also die fragt immer, ob deine Töchter auch zu der Party kommen.
Die sind bei der Party dabei, schwöre ich dir. Genau. Sehr gut. Cool.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit den Fragen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen reihum. Und ich suche mir jetzt hier von meinen Fragen mal die erste raus. Und zwar ist sie vielleicht jetzt gar nicht so lustig, aber sie interessiert mich trotzdem. Und zwar geht die an Dennis. Und zwar habe ich dir ja schon oft gesagt, dass ich das echt beeindruckend finde, dass du immer so schön ruhig bist und man dir den Stress irgendwie nie so richtig ansieht. Und deshalb würde mich interessieren, wie gehst du so in Momenten um, in denen du nach außen souverän wirken musst, es innen aber nicht bist oder innerlich an dir zweifelst?
Das ist aber eine Frage von dir, oder? Die kam nicht aus
der Frage von mir, ja, genau.
Okay. Ich kann dir das gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich nur, dass ich mich gut verstellen kann vielleicht oder man mir das einfach nicht ansieht. Ja, also ich habe da keine, keine Mentalstrategie. Nee.
Okay. Ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber.
Ja. Dennis ist einfach ein Natural. Das
ja, ja, genau. Der ist. Ja, ich bin auch immer so überrascht, dass der halt einfach über alle großen Sprünge drüber springt, ohne da jetzt großartig Nervosität zu zeigen. Und Dennis weiß, das ist bei mir wohl anders. Taxi weiß das mittlerweile auch.
Ja, ich kann schon auch an Sprüngen vorbeifahren und sagen, lass die anderen das mal machen. Das kriege ich mittlerweile auch hin. Man muss realistisch seine Limits einschätzen können.
Ja. Okay, ja, also wir haben ja gesagt, wir versuchen die Fragen auch alle selber zu beantworten. Wenn bei mir tatsächlich sowas ansteht, wo ich weiß, dass ich halt nicht so sicher bin, dann versuche ich mich halt einfach sehr viel darauf vorzubereiten. Und irgendwie nach dem Motto, wenn du einen Spruch aus dem Ärmel ziehen möchtest, dann musst du ihn auch vorher reintun.
Aber es gibt ja ganz viele Situationen, die kommen einfach, da kannst du dich ja gar nicht vorbereiten. Da stehst du da und...
Ne? Genau, das sind die Momente, wo ich ruder. Und denke, was würde Dennis jetzt tun?
Ja, genau.
Ja, Dennis hat halt einfach einen dicken Ärmel.
Ja, genau. Ja,
noch ein Spruch.
Okay, na, würde ich...
Alle kochen nur mit Wasser. Also am Ende, ich finde jetzt, man kann auch mit jeder Situation irgendwie umgehen, irgendwas dazu machen, irgendwas, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ein Patentrezept oder so habe ich nicht. Und ich sehe das auch gar nicht so, wie du mich gerade dargestellt hast, dass ich jetzt immer überall mit Souveränität glänze. Das scheint wirklich nur so auszusehen.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Taxi weiter.
Selbe Frage an mich quasi.
Nein. Du eine Frage an jemand anders.
Ach so, ja, ich habe tatsächlich an jeden von euch eine individuelle Frage, weil, wie ich gerade eben euch schon gesagt habe, ich bin offen und ehrlich, Leute, ich habe es vercheckt, in die Community Fragen zu stellen. Insofern habe ich mir hier gerade mal schnell was aus dem besagten Ärmel geholt. An jeden habe ich eine Frage, die mich so ein bisschen interessiert, weil ich euch da sehe, und zwar für Tobi steht für mich für Reisen. Dennis, so ein bisschen deutsche Downhill-Legende, und Steffi ist irgendwie so multidisziplinar auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und da fange ich jetzt einfach mal mit der Steffi an. Das sind jetzt ganz einfache Fragen. Und zwar interessiert mich, du hast ja wirklich alle Disziplinen im Radsport eigentlich schon irgendwie mal berührt. Zumindest würde ich sagen im Gravity-lastigen Sport. Und da würde mich jetzt interessieren, auch wenn ich weiß, dass es schwer zu beantworten ist, welche Disziplin ist dein absoluter Favorit? Ich weiß, du bist im BMX groß geworden. Ich glaube, da steckt noch viel Liebe drin, oder? Und wenn du dir eine aussuchen müsstest für den Rest deines Lebens, welche wäre das?
Oh, das ist gar nicht so schwer.
Ja?
Ja, also weil ich so ein bisschen mit Competition auch groß geworden bin. Also beim BMX, wir haben klar auch gespielt. Wir waren ja Kinder, sind halt mehr um die Strecke gerannt und haben irgendwelche Fangenspiele und Verstecke gemacht, als wie Rad gefahren. Aber es ging schon relativ zeitig los, dass ich so Competition geliebt habe. Also einfach Wettkampf war cool. Und dann ist man ja schon am liebsten da unterwegs, wo man am erfolgreichsten ist. Ich weiß nicht, wie du das beantworten könntest. Hast ja auch mehrere Sachen gemacht. Aber vor Cross war ich am erfolgreichsten, hat mir am meisten Spaß gemacht und konnte da halt so ja weltweit, also dann wo Weltcup war und WM und wenn man dann da vorne reinfahren kann, das fand ich schon irgendwie, da wollte ich gerne mehr. Und dass das dann so abgesägt wurde und der Weltcup zu Ende war, das finde ich immer noch traurig, wenn jetzt irgendwann der Weltcup wieder losgehen würde. Ich weiß nicht, ob ich da nicht Bock hätte oder ich habe immer mir offen gehalten, nochmal ein Vorcross-Rennen zu fahren, wenn ich wieder kann oder auch ein BMX-Rennen. Beim BMX war ich eben nicht so erfolgreich. Also ich würde jetzt einfach Vorcross sagen, weil das ist halt so, BMX war ich nie gut genug, weil man da ja doch sehr schnellkräftig sein muss. Und beim Vorcross kam immer noch die technische, also das war nicht nur reine Kraft und Schnellkraft und Sprint, sondern auch das, ja, was beim Mountainbiken halt wichtig ist. Wie gut kann man bremsen, wie gut kann man mit Steinfeldern und Linien und so umgehen und das, ja, hat mir in die Karten gespielt und das ist meine Lieblingsdisziplin und ich weiß nicht, ob ich es jemals nochmal machen kann, aber BMX wiederum, um jetzt mal den Kreis zu schließen, die Frage endgültig zu beantworten, bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben nochmal ein BMX-Rennen fahren werde, weil ich hoffe, dass meine Kinder da Bock drauf haben und wir dann so als Familientross zu dem BMX-Rennen fahren können.
Also cool.
Das ist so ein bisschen auf der To-Do-Liste.
Sehr schön. Soll ich jetzt direkt weitermachen mit Dennis und Tobi oder wie seht ihr das?
Nee, das machst du später, aber du kannst die Frage tatsächlich auch vielleicht für dich beantworten, weil das Gleiche gilt ja auch so ein bisschen für dich. Du hast ja auch so viele Disziplinen schon berührt.
Ja, ist tatsächlich super schwierig und bei mir ist die Antwort vielleicht absehbarer als bei Steffi. Also ich habe jetzt nicht mit Vorkross gerechnet, muss ich sagen. Bei mir wäre es definitiv, wenn ich es aufs Fahrrad jetzt mal beziehen müsste, wäre es definitiv ein Enduro-Bike. Mit oder ohne Motor, lassen wir uns drüber streiten. Die werden ja inzwischen ziemlich gut. Aber definitiv das Rad, weil damit kann ich alles machen. Das ist hier bei mir in der Heimat das perfekte Bike. Das ist irgendwie das Fahrradfahren, was ich auch schon mein Leben lang gemacht habe. Spätestens seitdem ich genug Geld hatte für zwei Bremsen und eine Schaltung. Davor war mal Dirtjumpen mit und ohne Bremse und ohne Schaltung aus finanziellen Gründen. Und ansonsten so Geländeradsport, sage ich mal, das ist für mich ist einfach Enduro die kompletteste Disziplin und für mich heißt halt Enduro nicht nur Enduro-Trails fahren, sondern auch da mit dem Bike mal Schanzen gehen, mal Sprünge springen, vielleicht auch mal um die eigene Achse drehen und so weiter und so fort. Deshalb ist es irgendwie die Disziplin, die schon alles ein Stück weit berührt. Also ich habe so ein bisschen das Feeling von einem Downhill-Run, manchmal auf dem Enduro-Bike, aber auch so ein bisschen das Feeling vom Dirt-Jumpen. Und deshalb wüsste ich, auf dem Enduro-Rad würde ich unterm Strich am wenigsten vermissen.
Mhm. Ja, soll ich weitermachen?
Ja.
Also, Dexi, du hast mich ja als Downhill-Legende hier angepriesen. Das ehrt mich sehr. Und Downhill ist sicherlich das auch, was mir so sportlich immer am meisten am Herzen gelegen hat. So eine Strecke von Start bis Ziel durchexerzieren und zu perfektionieren und da am schnellsten zu sein und am schnellsten zu werden. Aber ich würde immer noch mal gerne Rennen fahren. Downhill-Rennen überlege ich die ganze seit Jahren schon wieder. Aber was mich mittlerweile am allermeisten abholt, ist auch, wie du sagst, so ein bisschen dieses Enduro. Und dann denken jetzt alle an irgendwelche geilen Trails am Reschen Pass oder Finale oder so. Finde ich auch super. Aber durch das E-Bike hat sich für mich eine ganz neue Enduro-Welt erschlossen, indem ich einfach gerne an Orten, wo ich gerade bin, beruflich oder auch privat, wo man sonst vielleicht gar nicht mit dem Rad unterwegs ist, mir das E-Bike schnappe, Komoot aufmache, irgendwo auf dem Berg hochradel und irgendeinen Weg wieder runter. Also Sachen einfach explore, wo vielleicht auch gar keine Mountainbike-Infrastruktur ist, wo man sich einfach sagt, der Weg, der sieht kurvig aus, der sieht vielleicht auch schwierig aus und da bastle ich mich jetzt runter. Das ist für mich also das ultimative Bike-Erlebnis mittlerweile. Möglichst irgendwo schön Fahrrad zu fahren, wo idealerweise gar keiner ist.
Mhm. Steffi, hast du eine Frage?
Ja, und zwar aus der Community tatsächlich, aber ich würde da noch gerne was hinzufügen, was, ich hau's einfach mal raus aus der, das können wir jetzt mal zusammenrechnen, das ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ganz einfach wird. Es hat jemand gefragt, München nach Riva, wie lange braucht das gesamte Team auf dem Mountainbike? Da muss ich ja sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich sage einfach mal kurz, wie es bei mir ist. Ich habe schon noch eine To-Do- oder eine Bucketlist in meinem Leben, eine Mountainbike-Bucketlist, es gibt auch eine Privatleben-Bucketlist, aber da steht die Mountainbike-Bucketlist definitiv drauf, dass ich nochmal eine Alpenüberquerung machen muss, möchte, weil das, finde ich, jeder Mountainbiker vielleicht mal gemacht haben muss und mal nach Finale Ligure zum Mountainbiken, war ich nämlich noch nicht. Ich war im Downhill hier, San Romolo, was ja irgendwie jetzt, glaube ich, um die Ecke ist, aber noch nie in Finale, wo ja irgendwie alle schon waren. Deswegen jetzt mal die Frage an euch, habt ihr Alpenüberquerung schon gemacht? Wenn ja, müsst ihr jetzt die Zeit sagen, damit wir das zusammenrechnen können. Also ich habe da eine Null stehen und damit die Frage aus der Community beantwortet ist und dann eben zu euch, was ist bei euch auf der Mountainbike-Bucketlist noch drauf? Fangen wir vielleicht einfach mal, wer war jetzt als letztes bei Tobi an, der hat ja auch schon fast alles gemacht. Erstens, hast du schon Alpenüberquerung gemacht und zweitens, was ist noch auf der Liste?
Ich habe tatsächlich mit dem Mountainbike noch keine Alpenüberquerung gemacht. Ich habe schon mal so einen von links nach rechts irgendwie durch Tirol mehrere Tage gemacht, aber noch nie einmal drüber. Mit dem Rennrad schon, tatsächlich von München an Gardasee, aber mit dem Mountainbike leider noch nicht. Steht auch auf meiner Liste drauf. Und,
also auch eine Null. Auch eine Null bei dir.
Auch eine Nullnummer bei mir, genau. Und was steht auf meiner Bucketlist? Ich würde super gerne mal irgendwo nach Mustang oder da ins Himalaya.
Ja, aber so wie ich dich kenne, mach's halt denn jetzt einfach. Mach's halt einfach.
Einfach mal machen.
Just do it.
Just do it.
Aber ja, aber cool. Er klingt auf alle Fälle nach einem spannenden Trip. Den wollen wir sehen, Tobi.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob wir auf dem Monitor alle gleich angeordnet sind. Ich mache jetzt entgegen des Uhrzeigersinns weiter. Das wäre ich dann. Aber vielleicht sind wir alle anders sortiert. Bei mir ist der Taxi links oben und der Tobi rechts unten.
Ja,
korrekt.
Nee? Egal, fang einfach an, Dennis.
Ja, pass auf. Also folgendes, Alpenüberquerung in dem Sinn auch nicht. Ich habe mal Bozen-Riva gemacht mit Wade Simmons zusammen auf dem E-Bike. Da kam das E-Bike damals brand new raus und das war so ein kleiner Promotion-Trip. War total witzig, fand ich gut. Haben wir irgendwie 3 Tage gebraucht, weil wir auch immer an eine Steckdose mussten und dann übernachtet haben und so. Insofern habe ich eigentlich also auch eine Null auf der Liste und würde mal in den Raum werfen, wir können noch mal einen Betriebsausflug machen. München-Riva mit dem Mountainbike. Und auf meiner To-Do-Liste, ich war da zwar schon, aber ich würde einfach echt gern noch mal mit einer Woche Zeit ganz entspannt in Whistler und Umgebung Fahrrad fahren.
Das ist eine saubere Antwort. Also ich glaube, dass das ist auf alle Fälle eine Sache, die man gemacht haben muss als Mountainbiker.
Ja.
Also Alpenüberquerung, auch Bestzeit, 0. Und Bucketlist, schwierig. Also da bräuchte ich jetzt mindestens mal 24 Stunden, um nachzudenken, was da noch alles draufsteht. Bei mir ist die Bucketlist tatsächlich eher so im Kopf und je nach Tagesform und Lebenslage unterschiedlich angeordnet. Und da sage ich mal jetzt bike-mäßig irgendwie eine Location festzumachen, weiß ich gar nicht, weil im Nachgang, egal wo ich hinkomme, und ich durfte ja auch schon den einen oder anderen tollen Ort bereisen mit dem Fahrrad, steht und fällt der Ort immer mit den Leuten, also mit der Crew, mit der du unterwegs bist und irgendwie mit den Locals vor Ort, der Community. Und da sind dann eigentlich die coolsten Erlebnisse davon abhängig gewesen. Und ein Ort, der, sag ich mal, vielleicht auf einer 1 bis 10 nur eine 8 wäre, hat aber eine Killer-Community gehabt und du hattest die beste Crew deines Lebens, war halt eine glatte 10 dann, ne, vom Erlebnis. Und insofern schwierig festzumachen, aber wie Tobi auch, habe ich tatsächlich übelst Bock, mal so Richtung Nepal oder so zu gehen. Das habe ich jetzt gerade letztens bei Kilian Bronn gesehen, der ja auch super viele so Reisen macht. Und das finde ich, sah unglaublich aus. Und dieses Land reizt mich auch an und für sich. Und das Kasachstan-Ding, was wir gemacht haben, das hat in mir schon auch so ein bisschen Reiselust geweckt. Insofern bin ich da schon auch heiß drauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, es muss gar keine Destination unbedingt sein. Klar, im Nebensatz, ich war ja schon auf der Grenze zwischen Indien und Nepal unterwegs, also ich kann euch da was erzählen. es muss gar keine Destination sein, das wollte ich noch dazu sagen. Es kann auch, also das möchte ich noch dazu hinzufügen, auf meiner Bucketlist ist zum Beispiel, das finde ich zwar, also ich finde es ein bisschen platt, aber ich möchte gerne in meinem Leben irgendwann mal einen Triathlon machen. Also ich finde, das ist wahrscheinlich so ein Midlife-Crisis-Ding für mich, so, wenn ich dann irgendwann denke, oh Gott, das ist, also, na gut, dann mache ich jetzt einen Triathlon. Aber ich möchte das gerne mal probieren, weil ich mir vorstellen kann, dass das doch sehr, sehr anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob ihr noch jetzt abschließend zu der Frage sagt, ihr habt noch irgendwie so eine Rechnung offen mit eurem Körper, dass ihr irgendwas ganz Verrücktes noch machen wollt. Ihr habt ja alle schon mal was sehr Anstrengendes gemacht wahrscheinlich, aber so Richtung, keine Ahnung, Marathon, Triathlon, Ultra, Triple, weiß ich nicht, reizt euch das? Oder sagt ihr so, ne, also lieber geile Erfahrungen, aber so auskotzen müsst ihr euch nicht mehr in dem Alter?
Das ist ja frech. Also nee,
ich rede ja über uns, Unteralter.
Also ich bin ja dieses Jahr
ganz, ganz jung mehr.
Ich bin ja dieses Jahr so einen ganz kurzen Marathon gefahren, Mountainbike-Marathon, 45 Kilometer, also wirklich so ein Sprint. Das hat mir übel Spaß gemacht, aber da habe ich auch gedacht, das reicht. Also ich will jetzt gar keine 80, 90, 100 Kilometer oder Triathlon, brauche ich nicht. Nee, für mich ist das nichts.
Also Triathlon würde ich einfach ertrinken, weil ich nicht gut schwimmen kann.
Exakt.
Aber ich habe tatsächlich schon seit bestimmt 10 Jahren eigentlich Bock darauf, mal Cape Epic mitzufahren.
Oh. Mhm.
Das wäre jetzt ganz konkret mal so ein Ding. Und da habe ich gesagt, das mache ich mal, wenn ich mal alt bin.
Geil, aber gleich mal aus der ganz obersten Schublade einen rausgenommen. Also ich glaube, Cape Epic, ich hatte ja eine Folge mit Hanka Kupfernagel, die ja auch, also ich glaube, gegen die möchte keiner ein Rennen fahren. also Olympiamedaillengewinnerin, weiß nicht, 16-fache Weltmeisterin. Und die hat gesagt, Cape Epic war das Krasseste, was sie je gemacht hat.
Ja, ich bin ja 10 Jahre lang neben den absoluten Experten im Team gewesen und das war die Bulls-Kollegen um Karl Platt, der ja eine Cape-Epic-Legende ist. Und der hat immer gesagt, ja, komm, Taxi, du musst mal mitkommen, so, ne? Du musst mal mitfahren, das kriegst du schon hin. Und ich habe schon, leistungstechnisch mache ich mir da nicht so Sorgen vom Profil, was du da abreißen musst täglich. Das traue ich mir schon zu und leidensfähig bin ich auch. Aber ich finde tatsächlich der Reiz, den dieses Rennen ja dann auch ausmacht, dass du so viele unkalkulierbare Faktoren hast von technischen Defekten. Also du musst halt schon richtig haushalten und wirtschaften mit deinen Sachen und mit deinem Partner und deinem Partner mit dir. Also das, finde ich, macht irgendwie den Reiz aus. Deshalb ist es auf jeden Fall ein Ding, wo ich mal Bock drauf hätte.
Mega, cool. Jetzt fehlt nur noch Tobi. Tobi, was reizt dich noch an der sportlichen Extremseite?
Tatsächlich relativ viel. Und ich habe mich dummerweise für den Rennsteig Ultramarathon angemeldet. Es ist, glaube ich, eine richtig beschissene Idee.
Ja. Okay. Glückwunsch.
Ja.
Warum? Also, was treibt dich an?
Also, Freunde von mir sind letztes Jahr den Marathon gelaufen. Und dann habe ich gesagt, oh, geil. Also wir waren dann im Ziel und haben halt auf die gewartet und so. Und dann habe ich gedacht, oh, Marathon ist irgendwie was, das will ich auch machen. Und dann habe ich so mit denen gesprochen und dann kam aber raus, ja, okay, aber wenn du beim Rennsteig-Marathon alle drei Längen in darauffolgenden Jahren machst, dann kriegst du ein Brettchen. Und die möchten halt das Brettchen haben. Und da bleibt halt nur noch der Ultramarathon übrig.
Okay.
Ja, und ich denke mal, das ist für mich ja eigentlich, als Laufanfänger ist das doch perfekt.
Ich wollte gerade fragen, also ich meine, das sind ja jetzt noch, was, im Mai 5 Monate, hast du denn schon angefangen mit Training, weil ich denke, das
müsste... Ja, also ich bin schon 4-mal laufen gewesen und war dann 3 Wochen krank.
Und ja gut, wir
auf dem
unseren Kalender ein, wir werden das beobachten.
Auf dem Trainingsniveau stehe ich jetzt gerade.
Ja. Also ich würde das Ding auch an deiner Stelle aus der Kalten laufen, weil in 5 Monaten, da holst du nichts mehr raus.
Ja, ich glaube auch 5 Monate, das ist gar keine Chance.
Aber wie viele Kilometer sind das dann und wie viele Höhenmeter?
75 Kilometer und ich glaube ein bisschen über 2000 Höhenmeter.
Easy.
Ja.
Boah.
Ich denke auch, dass das eine richtig gute Idee ist. Ich habe mir schon Schuhe gekauft und schon Stöcke gekauft. Also eigentlich bin ich prepared.
Ja. Stöcke muss man haben heutzutage, ja?
Ja, also da geht es schon gut hoch.
Oder ist das so ein Altersding?
Bist jetzt das auch ist so ein Alter. Also, nee, ich muss aber ja dann von der Ziellinie wieder zum Auto kommen.
Ah, sehr gut.
Ja, geil. Also, da sind wir sehr gespannt, Tobi. Das,
nicht
das
nur ihr.
Find ich eine hohe Messlatte.
Ja. Mhm. Da fahre ich lieber Cape Epic, bevor ich 75 Kilometer laufe. Also, das sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, mal schauen, ob das so funktioniert. Aber ja, Dennis, du hast noch Fragen.
Ich habe sogar 3 Leute, die eine Frage an alle stellen. Fangen wir an, die eine ist ein bisschen, ich fange wieder erst an. Also pass auf, der Olli, der fragt, was sind unsere Top 3 Lieblingstrails? Und dann beantworte ich mal für mich selbst. Ich konnte mir ja schon Gedanken machen, während ich rede, könnt ihr überlegen. Wir waren damals in Cortina d'Ampezzo, fand ich super, um das ein bisschen abzukürzen. Dann den Porcupine Rim in Moab bin ich mal gefahren. Ist jetzt kein Ballertrail, aber einfach ein fantastisches Naturerlebnis. Und ich weiß nicht, ob euch der Bikepark Serfaus was sagt. Da gibt es den Frommes Trail. Und bevor es den Bikepark gab, fand ich den Frommes Trail am besten, weil das war einfach ein wunderschöner Naturpfad, der sich da den Berg runterschlängelte. Im Zuge des Bikeparkbaus haben sie daraus dann eine relativ eintönige Schotterpiste gemacht. Aber das war damals auch einer von den 3, die ich jetzt so als Lieblingstrails sagen würde. Und damit gebe ich im Uhrzeigersinn weiter an Tobi.
Ich würde sagen, was ich tatsächlich super cool finde und was auch immer so noch in meinen Gedanken rumschwirrt, sind halt so diese kanadischen Trails. Ich kann gar nicht genau sagen, wie der heißt, aber wir sind beim BC Bike Race auf der Sunshine Coast so einen ewig langen Trail hinten runtergefahren. Wie gesagt, Name fällt mir nicht ein, aber auf alle Fälle dort war es, würde ich sagen. Das ist so eine geile Mischung aus wunderschönem Waldtrail, aus so North Shore-Elementen und genau, ich glaube, was da halt aber auch einfach mitspielt, sind diese Gedanken an dieses Rennen und dass man da schon auch viel, viel erlebt hat und einfach eine sehr, sehr gute Zeit hat.
Ja, cool. Steffi, du kommst als Nächste in meinem Bildschirm.
Ja, Das ist gar nicht so einfach, wie ihr wahrscheinlich auch selber wisst. Es gibt richtig viele coole Trails und da kommt es auch nicht immer drauf an. Keine Ahnung.
Oft zählt ja so das Gesamtpaket, ne? So wie die Stimmung war.
Die Erinnerung, die man daran hat, genau. Ja. Aber was ich jetzt sagen würde, einfach damit jeder damit relaten kann, was ich halt an einem Trail cool finde, ist, wenn der so ist, angelegt ist, dass den eigentlich alle fahren können. Das ist die eine Komponente. Zweitens, also dass es so ganz technisch ist, so nicht meins, sondern man soll es schon irgendwie fahren können. Zweitens, dass es natürlich szenisch schön ist, einfach schöne Location. Und am besten noch mit Ausblick. Und drittens, dass man, wenn man ihn schnell fährt, halt hier und da Gaps springen kann. Also das meine ich ja mit jeder kann es fahren. Jeder kann es fahren, aber wenn man sehr schnell fährt, dann kann man eben irgendwo auch ein bisschen abziehen und so. Und da muss ich jetzt sagen, den kennt wahrscheinlich auch jeder, finde ich den Hackelberg-Trail einfach geil, weil kann jeder fahren, fährt auch jeder. Und wenn gerade nicht viel los ist und man da richtig auf die Tube drücken kann, kannst du ja überall kleine Gaps finden. Deswegen sage ich Hackelberg-Trail.
Absolut, ja.
Und dann, so wie Tobi auch, also alles, was irgendwie für mich jetzt rund um Squamish ist, da kann man sich die Namen gar nicht merken alle, aber so da, Whistler Umgebung, ist eigentlich jeder Trail geil, weil sie eben alle für Mountainbiken gebaut sind und nicht irgendwelche alten Wanderwege sind. Und als drittes, weil ich ja La Palma so sehr liebe und da habe ich zwei Trails und zwar einen, der wahrscheinlich die ikonischste, der aber auch ja immer gar nicht so legal ist, von der Rocke, also das ist einfach der, weiß ich nicht, das ganze Erlebnis ist krass. Rocke Kante, also vom Rocke oben 2400 Meter zum Meer. Du bist ja erstmal ewig unterwegs. Ich weiß nicht, seht ihr den, also Tobi ist ja auf alle Fälle schon gefahren. Man ist erstmal eigentlich fast den ganzen Tag unterwegs, so gefühlt, durch alle möglichen Klimazonen und am Ende dann am Strand da und ein Fischchen essen, frisch aus dem Meer, das ist einfach geil. Und den Trail, das ist ja aber das Geilste, den es nicht mehr gibt, weil er jetzt unterm Vulkan verschüttet ist. Kilometer 3 heißt der, das ist eigentlich unter normalen Bedingungen fast unfahrbar, aber wenn man dann ein paar Tage auf La Palma war, dann kommt man da ganz gut runter und ja, der wird für immer in meinem Herzen bleiben, der wird aber nie wieder, den wird es nie wieder geben.
Ist das das Bachbett? Oder?
Nee. Das Bachbett okay. Gibt es noch, Bachbett ist auch richtig cool, aber Kilometer 3 ist eher so, ich weiß nicht, wie du es sagen würdest, Tobi, oder ob du den, du kennst den ja sicherlich, so Bachbett mal 4, so gefühlt. Da stehen einfach richtig spitze, fette Steine raus und du musst irgendwie eine Linie finden.
Ja, La Palma war schon geil. Hatte ich auch auf meiner Liste so ein bisschen, ja. Taxi, was geht?
Boah,
du bist ja viel gefahren in deiner Rennkarriere.
Ja, also ich bin gerade mal ganz schnell 10 Jahre Enduro-Stages durchgegangen in meinem Kopf. Nee, ich teile den Ansatz, dass es eben nicht unbedingt die Strecke ist, die es ausmacht, sondern auch da wieder, bei mir ist es immer sehr verknüpft mit den Leuten und den Vibes, die man halt hatte. Also ich bin schon die schönsten Strecken gefahren und hatte nicht den besten Tag. Und habe aber auch schon auf halb so geilen Strecken den besten Tag gehabt und emotional gesehen war das der beste Bikepark, die beste Strecke, weil du einfach eine Mordsgaudi hattest und mit einer coolen Crew die übelsten Party-Laps gemacht hast. Oder, wo wir sicherlich uns auch alle einig sind, die Witterungen sind extrem entscheidend. Also es gibt ja Strecken, die sind nur im Nassen richtig geil und es gibt andere Strecken, die sind nur im Trockenen richtig geil. Und insofern ist auch das entscheidend. Was mir allerdings sehr direkt eingefallen ist, weil ich eben Springen und Dirtjumpen und so weiter liebe, ist sofort Dirt Merchant in Whistler. Das ist quasi eine hochskalierte Dirtjump-Line den Berg runter, wo du eben mit einem Downhill-Rad oder Enduro-Rad, was auch immer, perfekt Laps machen kannst, fast nie auf die Bremse gehen musst, sondern jeden Schwung in noch mehr Airtime verwandeln kannst. Und das Ding ist sensationell. Also ich scherze immer, dass es in Whistler ja eigentlich nur eine Strecke gibt, weil wann immer wir da waren, haben wir eigentlich fast nur Dirt Merchant gelappt und es gibt ja so viel gutes Zeug zum Fahren, aber diese Strecke ist echt sensationell gut. Also wärmste Empfehlung an alle, die gerne springen. Und weil ich so sehr liebe, Trails zu bauen, ist für mich auch jede Strecke, die ich selber gebaut habe, eine meiner Lieblingsstrecken, weil das einfach ein Erlebnis auf einer anderen Ebene ist, wenn du die Kurven alle selber geshaped hast, selber gebaut hast und wirklich viel Zeit und Arbeit reingesteckt hast und das dann fährst. Wir hatten letztens noch so ein Erlebnis, da haben wir einen ziemlich großen Sprung gebaut, der hat 10 Meter Minimum, Lip to Lip und du musst den auch clearen, also du kannst ihn nicht casen und es kommt direkt aus einer Kurve und alles. Und als ich den das erste Mal gesprungen bin und es ist halt schon immer ein bisschen Nervenkitzel dabei, da hatte ich so einen Glücksmoment, gar nicht, weil ich einen großen Sprung gesprungen war, also der ist schon good size, aber ist jetzt nicht irre gewesen. Aber dieses Gefühl, geil, das, was ich gebaut habe, wo ich tagelang drüber nachgedacht habe, als ich da mit der Schaufel stand, hat perfekt funktioniert. Und das macht für mich auch einen perfekten Trail aus. Diese Trail-Builder-Experience, sage ich mal. Und ansonsten eine Strecke, die es auch nicht mehr gibt, aber die hat auch einen Platz in meinem Herzen, ist die OG Bozzi, also Bikepark Klinovec inzwischen, als es noch kein Bikepark war. Da gab es eine Waldstrecke früher, die hat es richtig in sich gehabt. Da gab es keine Sektion geschenkt, also es war Stein an Wurzel und Wurzel an Stein und dazwischen ganz, ganz bisschen Schlamm. Die hat der legendäre Erik Ehrmich da in den Wald gezimmert damals und das war die perfekte Strecke, um sich eben auf Downhill-Weltcups vorzubereiten. Und die hat schon für mich auch so einen speziellen Platz in meinem Herzen, weil die war richtig scary, wenn du die ersten Runs gefahren bist. Also sie hat echt Angst gemacht. Aber wenn du die Strecke irgendwann drauf hattest, dann war das ein absolut gestörtes Erlebnis, da Full Runs zu machen auf Pace, weil das surreal war. Also es war eigentlich so eng und rough und technisch, aber du bist halt irgendwann da durchgeflogen. Wahnsinn. Das ist ein Ding, was immer in meinem Kopf bleibt.
Da ist die Frage jetzt, ob das an der Strecke lag oder an Erik Ehrmich. Das könnte beides sein.
Ja, ich denke, es ist eine Kombination.
Wunderbar. Cool. Dann hau ich nochmal eine Frage raus und ich würde sagen, wir bleiben gleich bei Taxi. Und zwar ist es ja so, dass sich gerade extrem viel ändert und vor allen Dingen bei dir ändert sich ganz viel, dadurch, dass du jetzt irgendwie einen neuen Job hast und ja, eben kein professioneller Rennfahrer mehr bist. Und da braucht man natürlich andere Fähigkeiten. Und was denkst du, welche deiner Fähigkeiten in 5 Jahren super wichtig wird?
Boah. Ich glaube, tatsächlich die grundlegend wichtigste Fähigkeit ist, dass ich A, keine Angst vor Veränderung habe und immer Bock habe, mich auch neu zu erfinden und neu zu investieren. Und ich glaube, da auf diesem Nährboden, sage ich jetzt mal, kann alles andere entstehen, weil ich freue mich gerade voll über die neuen Challenges, die ich habe, die auch ein bisschen mehr, ich sag mal, business-related sind, jetzt in der Firma mitzuwirken, an Konzepten mitzuspinnen und so weiter, die vorher in meinem Rennfahrer-Dasein überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Aber ja, einfach dieser Antrieb, auch da genauso 100% zu geben, Vollgas zu geben, ich glaube, der ist entscheidend, weil man sagt ja so, dass du kannst jedes Handwerk kannst du lernen. Aber die Bereitschaft, lernen zu wollen, die kannst du eben nicht irgendwo aus dem Lehrbuch holen. Und ich glaube, dass da in den nächsten 5 Jahren einfach für mich entscheidend sein wird, dass ich diese Motivation habe, da genauso Gas zu geben, mich zu investieren und mich auch immer wieder neu zu erfinden.
Ja, cool. Ja. Ich weiß nicht, Steffi, Dennis, wollt ihr die Frage auch beantworten?
Ladies first.
Ja, ich bin da ja gerade an so einem Punkt, wo ich nicht genau weiß. Also für mich geht es entweder genauso weiter wie bisher. Ich habe ja diese Frage im Leben, die mir so oft gestellt wurde, die ich ja eigentlich hasse. Wie lange kannst du das noch machen? Also wie lange kannst du Profi-Biker sein? Also ich bin ja schon lange nicht mehr jetzt Rennfahrer wie Taxi bis vor kurzem, sondern mache ja schon länger, also ja, wie ihr ja auch, also wuscheln wir da so ein bisschen rum in der Szene und machen alles Mögliche und coole Projekte und können so davon leben. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann, weil eben mit jetzt den 2 Kindern, ich meine, ihr, oder weiß nicht, so Taxi angucke, gut, der hat dann noch andere Maßstäbe. Aber ich weiß nicht, ich kann das, schaffe das nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Mutter bin oder weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, das wird ganz schön knapp mit der Zeit. Weiß jetzt nicht, kann ich es weitermachen oder nicht. Das ist gerade so ein bisschen so ein Punkt. Weiß aber auch nicht, was der Plan B ist, weil ich dachte schon, dass ich das für ewig machen kann. Und ja, aber welche Skills jetzt da? Also, aber das, was Taxi gesagt hat, ich finde das cool und ich finde das auch richtig, wenn ich irgendeine große Firma hätte und jemand einstellen müsste, ich würde immer, wenn ich die Wahl hätte, auf Sportler oder Ex-Sportler zurückgreifen, weil ich das Gefühl habe, dass die einfach, ja, einfach auch sich da durchbeißen können und auch so ein gewisses Maß, es klingt jetzt ein bisschen platt, aber so an Disziplin und an, ja, so, man arbeitet an sich selbst. Warum lachst du da so, Tobi? Hast du etwa keine Disziplin? Nee, ich glaube, dass Sportler schon auch allein durch das, was man so an Training und was man einfach da alles so machen muss, um an irgendeinem Punkt zu landen, ich finde das einfach gute, ja, wie du schon gesagt hast, guter Nährboden, auf dass man dann einfach auch flexibel ist und so. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch bin. Ob ich mal in so einem Job lande, für jemanden zu arbeiten, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber ich denke schon, dass das eben diese Geschichte, dass man so viel an Trainingsplänen durchgezogen hat und auch mit Schlägen umgegangen ist und sich wieder hochgekämpft hat. Ich glaube, da kann man, habe ich nicht das Gefühl, irgendwann komplett arbeitslos dazustehen. Also mal gucken. Also nicht so einfach zu beantworten, Tobi. Ich hoffe, es war trotzdem eine zufriedenstellende Antwort. Ist auch eine schwere Frage. Also.
Weshalb ich jetzt so gelacht habe, weil ich habe so gedacht, ich habe 200 Folgen Schwalbe-Podcast gemacht mit den verschiedenen Athleten und ich weiß nicht, wie viele ich davon einstellen würde.
Ja, bei manchen ist aber auch tatsächlich ja auch viel Talent. Also die leben von ihrem Talent und machen ihren Trainingsplan irgendwie, schreibt den jemand, die ziehen das durch. Ich weiß nicht, wie viel die davon selber entscheiden, aber ja, du hast schon recht. Vielleicht gehören noch ein paar andere Skills auch dazu.
Dennis?
Also ich habe eine Antwort, die ist ähnlich wie die vom Taxi. Ich bin auch einer, der immer so grundpositiv einfach in die Zukunft guckt, da wird schon irgendwas kommen. Und dazu habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich bin vor, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her, mein erster großer Fototrip mit dem damals Pingo Magduszewski nach USA. Der ist ja auch einer Gast in einer unserer Folgen. Übrigens eine sehr unterhaltsame Folge, kann ich nochmal empfehlen, auch wenn sie schon was älter ist. Er ist ein wilder Hund, der Mann. Da sind wir nach USA geflogen und im Bordmagazin, da war ein Artikel von, ich weiß nicht mal mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, und da war ein großes Zitat abgedruckt, das habe ich mir rausgerissen und ich trage es bis heute im Portemonnaie, ist kein Witz, und da steht drauf, ich glaube, es gehört eine innere Zuversicht dazu, die dem positiven Verlauf der Dinge Platz gibt. Und das finde ich ein unheimlich schönes Zitat, mir ist egal, ob die Person bekannt war oder nicht, ich weiß, wie gesagt, nicht mal mehr, wer es war, aber das ist so ein, das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, man muss einfach positiv und ja, offen sein und ist, dann wird es auch irgendwie immer weitergehen.
Mhm. Ja, das ist schön. Ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, dass ich halt einfach Bock habe, mit vielen Leuten was zu machen. Also ich habe irgendwie Bock, Leute zu bewerten, wenn ich koche. Ich habe Bock, dass Leute also mit denen Radfahren zu gehen und einfach wirklich live mit Leuten irgendwas zu tun zu haben und die davon zu motivieren, von dem Radfahren oder von dem, was ich gerade so mache, einfach, ja, real life Leute kennenlernen und mit denen irgendwas machen. Ich glaube, das, hoffe ich, wird wieder viel wichtiger und ist, glaube ich, was ich sehr gerne mache.
In Zeiten von KI, Tobi, bist du damit auf alle Fälle ganz oben
safe
dabei.
Safe bist du. Bis die KI kocht, das dauert.
Safe was gilt für die nächsten Jahre.
Ja, wunderbar.
Absolut.
Okay.
Ich habe noch eine Frage bekommen, die ist relativ schnell vielleicht abzuhandeln, aber vielleicht auch gar nicht. Der Dennis, heißt auch Dennis, fragt uns alle, wer ist die meisten Rennen gefahren?
Oh.
Das ist schwierig, glaube ich. Das ist schwierig. Also ich fange mal an, weil ich habe ja auch wieder Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe mal grob überlegt, wie lange ich aktiv gefahren bin. Und ich fahre ja bis heute noch im Jahr 1, 2, 3 Rennen. Ich denke, ich komme auf locker 300 bis 350 Rennen, denke ich mal so.
Boah,
Pi mal
Daumen. Boah, ja, das ist krass.
Das kann ich nicht bieten.
Ah, Steffi, also, mit deinem ganzen BMX-Background, ihr seid doch teilweise 3 die Woche gefahren, so gefühlt.
Ja, genau, also BMX sind wir ja immer, ich weiß noch, da gab es Samstag ein Rennen und Sonntag ein Rennen und ich bin 2 Klassen gefahren, Cruiser und 20 Zoll, also 4 Rennen am Wochenende. Aber ob ich auf 350 komme, nee.
Ich habe es auch nur grob überschlagen, aber es ist halt auch eine lange Zeit, die ich wirklich aktiv gefahren bin.
Ja. Ich hätte jetzt grob überschlagen, wahrscheinlich 250 gesagt, aber auf 350 komme ich nicht.
Also Tobi ist auf Toilette gerannt, der nimmt an der Verlosung, glaube ich, auch nicht teil.
Ich wollte gerade sagen, Tobi wird wahrscheinlich eher sagen, dass er die wenigsten Rennen von uns gefahren ist. Das safe?
Denke ich auch.
Also ich kann euch jetzt hier nur mal die Roots and Rain Stats bieten. Kennt ihr die Seite?
Ja,
klar. Psst. Und
einmal, Tixi, ich bin schon gefahren, da gab es kein Internet.
Ja, ich weiß, das ist eben das Problem. Also auf Roots and Rain wäre ich vorne, aber 300 Rennen kann ich definitiv nicht bieten. Und viel mehr als die Rennen, die bei Roots and Rain aufgestellt sind, bin ich auch nicht gefahren. Da steht bei mir 130 Events.
Ah, cool. Wow.
Lass es vielleicht in meinem Leben insgesamt 160, 170 sein, wenn du noch das ein oder andere kleine Rennen dazu zählst.
Ja. Ja, vielleicht habe ich auch zu hoch gegriffen, aber weit zu meinem.
Aber Fun Fact, Dennis, Steffi und ich sind insgesamt gemeinsam 5 Rennen gefahren.
Ui.
Oh.
Und da gibt es jetzt hier sogar eine Auswertung.
Schieß los.
Also für mich geht die natürlich jetzt ganz gut aus. an der Stelle, aber es gibt eine Gesamtzeit und zwar hat Dennis Stratmann für diese 5 Rennen unterm Strich 15 Minuten 46 Sekunden und 27 gebraucht. Das ist jetzt quasi wie ein Enduro-Rennen, kann man sagen, weil wir die einzelnen Downhill-Rennen in damals Tottenau, Winterberg, Wildbad, Thale und nochmal Winterberg zusammenzählen.
Okay, cool.
Ich war, oh, jetzt ist es gerade weggesprungen. Nein.
Nein.
Jetzt sind wir wieder da. Also, Dennis, 15 Minuten 46. Ich bin mit 14 Minuten 08 vorne gelandet.
Das ist frech.
Und Steffi hat 18 Minuten 10 gebraucht.
Och, gar nicht so weit weg. Ja, ist ja geil. Ich hätte jetzt eher so mit 25 gerechnet.
Nee, wäre
stark.
Also der rechnet mir sogar aus, der Spread, also prozentual, wie weit wir auseinander waren, war nie großartig über 30%.
There you go. Also ich denke, Team München-Riva steht.
Also ist tatsächlich ganz lustig, die Seite, wenn man mal so ein bisschen guckt, da ist man manchmal überrascht, mit wem man schon alles in Rennen gefahren ist, weil du kannst ja dann in den Stats rumscrollen und gucken, wer da alles mitgefahren ist. Und da ist man hier und da schon mal mit dem ein oder anderen Weltmeister oder angehenden Weltmeister Rennen gefahren.
Das ist unser geil. Letztes Rennen, wann war das, unser letztes gemeinsames?
Das war dann die Nummer in Winterberg 2010. Nee, gar nicht. Nee, das war das erste, andersrum. 2015 National Champs in Tottenau.
Okay. Oh, da habe ich versagt.
10 Jahre
das,
her.
Das war das Rennen, glaube ich, wo es so krass geregnet hat und dann ein, ja, ich sag mal, überraschender deutscher Meister bei rausgekommen ist in der Elite, weil so die Favoriten wie Johannes Fischbach und Co. dem Regen zum Opfer gefallen sind.
Boah, ich weiß noch, da war ich ziemlich frisch im Kontaktlinsen-Business und hatte oben am Start so übelst trockene Augen schon, habe ich gemerkt. Und nach der dritten, vierten Kurve ist mir original eine Kontaktlinse aus dem Auge gefallen und sprang die ganze Zeit in der Goggle hin und her. Und ich hatte die Idee, die vielleicht wieder einfangen zu können, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat.
Das erklärt natürlich auch das Gap zwischen uns, Dennis.
Oder?
Ja, denke ich. Also das ist es schon.
Da kommen ja hier die Entschuldigungen direkt. Es war ja irgendwie das und das.
Na, aber das ist die Erinnerung, die ich an meinen letzten Tottenau-Aufenthalt habe. Ja,
ich glaube, das kann eigentlich nicht sein, aber ich weiß noch, es gab ein Rennen, eins meiner letzten Downhill-Rennen, ich weiß nicht, ob es das war, wo Nina Hoffmann das erste Mal aufgetaucht ist und irgendwie Dritter geworden ist. War das nicht diese deutsche Meisterschaft? Kann das sein?
Drittes.
Das war deutsche Meisterschaft und ich weiß noch, da ist irgendwie Nina Hoffmann, ich dachte, wer ist denn das jetzt? Also, und die war ja damals noch eigentlich eher so Leichtathletin und dachte, wo kommt die her? Und auf einmal ist sie Dritte geworden und ich war irgendwie Sechste und Harriet, oder ich war Siebte und Harriet Sechste und wir dachten, was ist denn jetzt passiert? Und ich glaube, das ist Tottenau gewesen. Wäre interessant, ob das so war. Naja, wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht.
Ich bin ja wahrscheinlich der mit den wenigsten Rennen, und zwar mit Abstand von euch. Ich weiß aber, dass wir auch ein Rennen zu dritt gefahren sind. Taxi, Dennis und ich. Und dazu hat mich Dennis überredet, und zwar das Hardcore Blinduro in Tschechien. Und das war im Nachhinein betrachtet eine ganz tolle Idee. Ich hatte nämlich nicht hinterfragt, was Hardcore Blinduro heißt. Es waren einfach Strecken, die halt wirklich sehr verblockt waren oder sehr unrund. Und ich kann mich nur noch dran erinnern, und da sind wir wieder beim Thema Motivation, dass ich mit Dennis zusammen zur Liste, zur Rankingliste nach dem ersten Tag gekommen sind. Und Dennis auf dem Weg, der meinte, ey, das ist so kacke hier, das macht überhaupt gar keinen Spaß, ey, das ist so total unrund. Das ist wirklich, ich bin Zweiter, es ist so geil hier, das macht so einen Spaß, das ist wirklich eins der geilsten Rennen.
Positiv Mindset, ne?
Da sind wir wieder. Es war wirklich so, auf einmal hat das Spaß gemacht und das ist einfach, das was so hier oben im Kopf passiert.
Ja, und da habe ich auch tatsächlich das erste Mal ein Taxi über so ein Steinfeld fliegen sehen und habe gedacht, ach so, machen das die guten Jungs.
Es war schon ein ziemlicher Kraftakt, das Ding, ja. Ich erinnere mich. Und das Bier war günstig nach dem Rennen.
Oh, das war ein Traum. Ja.
Ja. Ist es das Rennen, was von hier Prokop organisiert war?
Ja, genau.
Genau.
Cool. Das war tatsächlich.
Gibt es den noch? Gibt's,
ja, nicht, die Rennserie gibt es noch, nach wie vor. Also Blinduro ist eine ganze Serie und dieses Hardcore Blinduro ist meistens ein einzelnes Event.
Ja. Also ich hätte Bock. Tobi, bist du wieder am Start?
Auf alle Fälle. Also das ist,
ja, so füllt sich der Kalender, ne? Alpenüberquerung, Cape Epic, Hardcore Blinduro und nach Himalaya. Nepal müssen wir auch noch. Genau.
Woche Olaf Whistler. Ja,
schön. Ja, genau. Ja, gut. Das ist sehr schön. Wer hat noch eine Frage?
Ja, ich habe also noch einige.
Ich auch. Also hier.
Also ich habe noch einige. Ich habe noch hier Tobi, der Sebastian Tegmeier, der fragt uns, wer hat mehr CO2 produziert, mein Jaguar oder dein Dauergrillen?
Weiß ich nicht. Also ich
weiß es auch nicht. Aber fand ich eine sehr gute Frage. Ich wollte sie bringen.
Ich gehe davon aus, es ist dein Jaguar.
Meinst du? Ja, der fährt seltener, als du grillst. Viel seltener.
Ah ja, aber der verbrennt mehr.
Naja, das kann auch sein.
Ich da müsste hier man jetzt in die Bilanz halt einrechnen, was unterm Strich als Produkt bei rumkommt, bei dem Jaguar fahren oder grillen. Also, ne, wo
das Nutzen ist. Wo fängst du an, wo hörst du auf, ne?
So nämlich.
Ja, also so ein Viech muss ja auch erstmal gefüttert werden. Aber
das produziert auch CO2.
Ja, genau.
So nämlich.
Das Fass machen wir jetzt nicht auf hier, glaube ich.
Nee. Ja, ich glaube, das ist schwierig. Okay.
Aber ich habe noch eine spannende Frage an Taxi. Entschuldigung, dass ich schon wieder reingrätsche, weil da waren wir eben schon, weil Taxi sagt, er baut so viel Trails. Da fragt nämlich tatsächlich jemand, ich sehe dich viel am Bauen, in Klammern Trails, kriegt ihr keinen Ärger?
Den Ärger, den haben wir schon oft gekriegt. Inzwischen kommen wir gut miteinander klar. Ich darf da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich kann nur appellieren, versuchen mit gesundem Menschenverstand auf Menschen zuzugehen und miteinander zu reden. Ich bin am Dorf groß geworden, lebe noch in demselben Dorf. Das heißt, ich kann inzwischen auch niemanden mehr aus dem Weg gehen. Als Kinder, Teenager, Jugendliche, weiß ich nicht, sind wir noch weggelaufen vor dem Förster. Aber ab einem gewissen Punkt wusste der dann auch, wer das ist. Und dann steht er halt zur Not bei dir vor der Tür. Das war dann Fluch und Segen zugleich, weil wir Gott sei Dank eine Community haben, die dann auch kompromissbereit war, sage ich mal. Und man hat halt gemerkt, okay, es ist, man wird die Radfahrer nicht los im Wald. Und wenn du einen Trail zuwirfst, dann gibt es halt irgendwie zwei neue. Also es ist für keinen Gewinn. Und insofern haben wir gelernt, miteinander zu reden und mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache ranzugehen. Und wenn es eben darum geht, dass ein Stück Wald zeitnah mit einem Harvester durchpflügt wird, dann ist das eben nicht mehr so dramatisch, dass da jetzt Radfahrer drin fahren. Aber wenn irgendwo eine Jungbepflanzung ist oder eine Schonzeit für Tiere, dann hat man das als Radfahrer eben auch zu respektieren und auf dieser Ebene, sage ich mal, sprechen wir miteinander, verstehen einander und deshalb haben wir relativ wenig Stress, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, miteinander sprechen ist wichtig, ne? Ich habe es hier bei uns im Wald, bin ich in so einer Initiative und dann hatten wir mit der Försterin mal ein Gespräch und die sagte, sie ist mal sonntags einfach in den Wald gegangen und wollte mal mit Radfahrern sprechen, weil sie weiß ja gar nicht, wie sie an die rankommt. Ne? Sie hat den Kontakt gesucht und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Radfahrer von sich aus den Kontakt auch mal aufnehmen und da gegenseitiges Verständnis vielleicht hinbekommen.
Ja, und ich glaube, wichtig ist es gerade als Radfahrer, sich der Tatsache bewusst zu sein, rein rechtlich erstmal hast du keine Daseinsberechtigung auf schmalen Wegen im Wald. Ja, da kannst du dich jetzt über Grauzonen streiten, wie was ist per Definition ein Weg und dann fängst du da an zu argumentieren, aber damit machst du genau gar kein Landgut. Das haben wir auch mal versucht oder habe ich auch mal versucht, da den Klügeren zu spielen. Und denen zu versuchen zu erklären, was sie nicht wissen. Aber da gewinnst du genau gar nichts mit und holst auch keinen ab. Und insofern habe ich gemerkt, wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht und so ein bisschen in die demütigere Haltung und sagt, weißt du was, ich habe eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hier, aber ich möchte das gerne machen und gibt auch noch mehr als nur mich. Wie können wir denn übereinkommen? Und da merkt man schon, allein an dem Punkt sind dann die meisten Jäger, Förster, wie auch immer, überrascht. So, ey krass, der kotzt mich ja hier gerade gar nicht an. Wie blöd das alles ist, sondern der ist ja irgendwie gesprächsbereit und auch kompromissbereit. Und da merkst du dann plötzlich, dann hast du vielleicht einen Jäger, der dann sagt, ach, weißt du was, was sie hier tagsüber macht, ist mir völlig wurscht. Wenn ich ab 17, 18 Uhr ansitze auf dem Hochsitz, wenn dann keiner mehr vorbeikommt und vor allem keiner mit einer Lampe fährt, dann ist mir ja eigentlich alles egal. Und dann ist man als Radfahrer plötzlich überrascht, weil man merkt, ey, die sind ja gar nicht so kompliziert. Und siehe da, bist du kurz vor Weihnachten oder Silvester dann mit den Kollegen in der Jagdhütte und isst noch eine Bratwurst, trinkst ein Bier und unterhältst dich, wie cool das Leben eigentlich ist.
Ja, geil. Ich glaube, das ist auch gut, weil es relativ ländlich ist, ne? Da ist nicht so viel los.
Genau.
Also bei uns hier Vorteil. Ist so viel Druck auf den Trails und so viele Nutzergruppen, die kommen hier teilweise aus Holland angefahren am Wochenende und so.
Ja.
Und das ist brutal, da kriegst du auch nicht alle unter einem Dach und Fach und die wissen auch gar nicht, was sie hier anrichten teilweise. Ist echt ein bisschen schwierig gerade.
Ja, das können wir, glaube ich, bei uns noch ganz gut kontrollieren und ich sag mal, ich und noch zwei, drei andere Leute als Schirmherr der ganzen Geschichte hier bei uns lokal sind auch so ein bisschen in der Lage, das zu steuern. Also wenn da jetzt so ein paar junge Wilde über die Stränge schlagen, dann können wir die noch einfangen.
Sehr gut.
Cool.
Steffi, hast du noch eine Frage?
Ja, ich hätte noch eine, aber weil du ja gerade dein Blatt hochgehalten hast und eine ganze A4-Seite voll hast, würdest du den Ball auch zurückspielen und zur Not meine Frage hinten anhängen.
Ja, ich hätte tatsächlich sogar eine Frage an dich.
Ach so, na dann schieße mal los.
Ja, so, dann nicht. Es gibt ja, also wir sind ja alle super viel draußen in der Natur unterwegs, wir reisen viel, wir haben schon viel gesehen und wir haben natürlich auch, machen uns viel, viel Gedanken und haben unsere Überzeugungen. Was ist so eine Überzeugung, die du früher hattest, die sich jetzt komplett geändert hat?
Was, wie so eine Überzeugung, meinst du so eine Weltansicht oder?
Ja,
so
zum Beispiel oder irgendwie, genau.
Naja, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich dachte immer, oh krass, ich bin ewig jung, das Leben ist unendlich lang. Und jetzt so mit 40 denke ich mir so, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich so mehr oder weniger Halftime plus minus und das Leben ist nicht ewig lang und man muss da schon gut gucken, dass man, also ja, was macht man so? Also ja, das ist ja relativ schnell beantwortet. Ich weiß jetzt, das ist jetzt, also jeder Tag ist irgendwie besonders und auch wenn er stressig ist oder keine Ahnung, ich genieße wirklich jeden einzelnen Moment und selbst wenn ich nur mit dem Fahrrad zum Bäcker fahre, denke ich mir so, oh krass, frische Luft. Und ich habe dieses Jahr auch das erste Mal Blüten und Bäume für mich entdeckt. Ich gucke dann so und denke so, ach krass, am April, da blüht hier draußen der Kirschbaum. Das ist mir noch nie aufgefallen. Also, weiß nicht, ob das was mit Alter zu tun hat oder so, aber es macht mich auf alle Fälle wahnsinnig glücklich, so diese kleinen Momente zu feiern, wo man einfach mal durchatmet und sich irgendwas anguckt und sich denkt so, wow. Und auch ohne jetzt das Handy rauszuholen und gleich zu fotografieren. Und gerade mit den Kindern denke ich so oft, och, ist das niedlich. Und ich hole dann nicht gleich ein Handy raus und denke, mir muss ich jetzt für später irgendwie ein Foto machen, sondern versuche mir das irgendwie abzuspeichern. Also das ist jetzt so eine neue Sache. Weiß ich nicht, was ist es denn bei dir, Tobi?
Bei mir ist es, glaube ich, das Thema, dass ich halt früher gedacht habe, es ist halt, umso mehr ich unterwegs bin und umso mehr ich irgendwie durch die Welt fliege, umso cooler ist es. Oder halt, ich damals super, super, super viel Auto gefahren bin, um halt irgendwie hinzukommen. Und mittlerweile mache ich mir aber schon sehr viel Gedanken darüber, wo ich jetzt hingehe und mache mir halt auch Gedanken über meinen Fußabdruck, abseits des Grillens. genau. Und ich glaube, das ist was sich wirklich geändert hat. Also, dass ich halt doch sehr genau jetzt auswähle, wo möchte ich hin, wo fliege ich hin, muss ich überhaupt fliegen, muss ich dahin, lohnt sich das? Sowas.
Ja, du bist ja schon noch sehr viel unterwegs, so, da, also.
Ja, ich bin noch sehr viel unterwegs, aber nicht
spürst mehr so du auch diese Widersprüchlichkeit, Steffi? Hast du das auch gemerkt?
Ja, ihr wollt nur mal nachfragen.
Das ist ein bisschen so wie mit einem E-Auto die ganze Woche fahren, damit du am Wochenende den Porsche anschmeißt, ne?
nee, aber ich finde tatsächlich, dass ich, also im Gegensatz zu früher, ich mache mir schon deutlich mehr Gedanken und bin deutlich weniger unterwegs und guck mal, früher bin ich wirklich, also ich glaube, das Jahr, wo ich am meisten geflogen bin, da hatte ich irgendwie 20 Flüge oder so, ne? Und jetzt komme ich halt irgendwie so auf 2. Und aber, da wähle ich schon ziemlich genau aus.
Liegt das nicht auch so ein bisschen an der Familie? Ich meine, du kannst ja auch nicht mehr so viel, oder? Also.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich kann immer sagen, wir verdienen damit ja Geld.
Ja, aber da bin ich aber immer das habe ich dich letztens schon mal gefragt, ne? Da hacke ich immer so ein bisschen noch nach. Wenn du jetzt so unterwegs bist, ist natürlich Mutter und Kind dann zu Hause, aber die ist ja, also die machen das ja auch gerne und ist ja auch in Ordnung, kriegt das auch alles hin. Aber das ist immer so meine Frage, kann man immer die Familie mit einbinden oder macht man das wirklich als Job und ist dann unterwegs und ist es nicht eh besser oder einfacher, wenn man dann Sachen ein bisschen lokaler macht und die so mitnehmen kann? Oder siehst du das eher als Job und sagst so, ich muss aber hier Geld verdienen? Also dann kann man ja auch gar nicht mehr 20 Flüge im Jahr machen vielleicht.
Also was sich tatsächlich geändert hat, ist, dass ich jetzt genau gucke, also wann fliege ich hin, wann fliege ich zurück, also ne, oder wann fahre ich hin, wann fahre ich zurück, also versuche diese Zeitfenster halt kleiner zu halten, das ist vielleicht das, was du meinst, oder ne, aber das ist jetzt nicht so, dass ich deshalb jetzt irgendwelche Reisen nicht mache oder so. Ich versuche die Reisen halt dann einfach kürzer zu machen. Mhm. Aber weshalb ich jetzt wirklich nicht so viel rumfahre oder so viel rumfliege, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich mir einfach Gedanken mache und sage, es muss halt nicht sein. Also es ist halt auch schön, einfach eine Sache oder zwei Sachen im Jahr zu sehen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was Texi und ich vor einer Folge so besprochen haben, dass man sich natürlich, auch wenn man eine coole Reise im Jahr hat, dann kann man die viel besser wirken lassen, wie wenn man die ganze Zeit von A nach B fliegt.
Total, ja. Also, es ist auf alle Fälle so, ja.
Ja. Wie ist das bei euch, Taxi und Dennis? Was sind so eure, Überzeugungen, die sich geändert haben?
Ja, also ich meine, es geht so ein bisschen in Steffis Richtung. Und zwar, dass man sich der körperlichen Vergänglichkeit bewusst wird, weil sie einem auch ab und zu gezeigt wird. Da zwickt es hier und da und oh, man kommt morgens nicht so gut aus dem Bett. Und dass man merkt, man muss einfach mehr tun als früher, um so körperlich am Level zu bleiben. Also ich muss echt ein bisschen mehr trainieren. Ich habe mich für den Winter jetzt auch in der Muckibude angemeldet, wobei das gar nicht meins ist, aber ist einfach nötig. Also das ist schon eine Überzeugung, die hat sich geändert. Ne? Früher ist einem das alles so ein bisschen zugeflogen. Ich habe für meine ganze Rennkarriere damals echt wenig gemacht und die Zeiten sind vorbei. Taxi?
Ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so drastische Punkte. Dieser körperliche Verfall, sage ich mal, der ist auch bei mir schon präsent, aber dessen war ich mir eigentlich grundsätzlich schon auch vielleicht nicht immer bewusst. Als Jugendlicher machst du dir über Sachen nicht Gedanken, wie über einen blühenden Kirschbaum und dass es länger wehtut, wenn du beim Rennen hingefallen bist. Keine Ahnung, ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge, dass man einen Blick und Gedanken für andere Sachen hat. Aber gerade so die letzten Jahre habe ich schon auch gemerkt, wenn ich mal einen krassen Sturz hatte, das tut mehr und das tut auch länger weh und das braucht auch mehr Arbeit, um da wieder von zurückzukommen und so. Und der Körper steckt viele Dinge nicht mehr ganz so easy weg wie sonst, aber grundsätzlich glaube ich, sind das irgendwie normale Prozesse, denen ich relativ ehrlich und realistisch auch in die Augen schauen kann, wo ich jetzt keinen Schiss vorhab und einfach gucke, was jeder Tag so hergibt. Ne? Ein bisschen wie du gesagt hast, Steffi, also ich glaube, wenn man sich dieser Realität bewusst wird, dass das Leben nur so lang ist und keiner von uns weiß, wie viele Tage man noch hat, so, ne? Also ich habe einen Kumpel, der ist vor ein paar Jahren im Alter von 30 super überraschend gestorben, aber der hat jeden Tag gelebt bis dahin und das motiviert mich tatsächlich super krass. Und an dem Punkt hat man, glaube ich, so diese Entscheidungsfreiheit. Geht das jetzt in Richtung Angst und ich kriege mich nur noch so zurück und so, oh nein, alles ist so gefährlich und es könnte dies und jenes passieren und ich könnte dies und jenes verpassen? Oder geht das in so eine Motivationsschiene, wie du sagtest eben, Steffi, nee, jetzt genieße ich umso bewusster jeden Tag, jeden Moment, weil ich weiß, wie wertvoll jeder Moment ist. Und ich glaube, so geht es mir auch. Und das ist schon so eine Sache, die ich in den letzten Jahren mehr und mehr realisiert habe. Nicht zuletzt vielleicht auch durch dieses krasse Erlebnis, dass ein guter Freund von mir so früh gehen musste. Dass ich einfach viel bewusster jeden Moment erlebe. Und das auch im Radsport. Also, dass ich jetzt nicht so dieses, oh Mann, ich wäre jetzt auch gerne in Queenstown Labs machen, sondern ey, geil, ich sitze gerade hier zu Hause mit zwei Kumpels auf dem Rad und kann die Strecke lappen. Ne? Und du kannst so diesen Fokus auf das Gute oder du kannst ja auch alles madig machen und alles schlecht und negativ und gefährlich reden. Und passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, Dennis, mit dem Zitat eigentlich, ne? Dass so dieser positive Mindset grundlegend wichtig ist für alles eigentlich, ne? Und nicht zuletzt dafür wichtig ist, wie viel Freude wir an den Dingen haben, weil wir verpassen immer mehr, als wir erleben können. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir auch noch das verpassen, was wir eigentlich gerade erleben.
Wow.
Wow, ich habe richtig
Spaß.
Also krass, vor allem, dass das ja hier die Weihnachtsfolge ist, finde ich, hat man jetzt echt so ein bisschen besinnlich emotionale Vibes hier. Also finde ich toll. Also ja. Vielen Dank für die Inspiration.
Sprachlosigkeit hier im Saale.
Ja. Gut. Weiß ich auch nicht, was ich da gerade
gegeben hat. Tobi, fang das ein. Tobi, du musst das jetzt einfangen.
Ja, ich fang das ein. Ja, aber das wäre doch auch dann ein schöner Zitat-Sticker für unsere neue Sticker-Auflage, oder? So vom paar welches, schöne.
Ja. Hä? Welches genau jetzt? Welches Zitat?
Ja, das vom Taxi, was er gerade gebracht hat.
Das ist der Sticker aber so groß, ne? Also
ja, du. A4. A4.
Genau. A4, Schriftgröße 12.
Ja.
The time is now. Right.
Steffi, hast du noch eine Frage?
Jetzt muss ich wieder auf meinen Zettel gucken. Er hat ja gar nicht so, also wie gesagt, keine volle A4-Seite. Aber vielleicht, ja, wenn man auch so, jetzt haben wir ganz viel über dieses Jahr und über die Vergangenheit geredet, vielleicht so ein bisschen für die Zukunft. Oder was ich auch interessant finde, auch mit diesem Podcast, gibt's, dann hat jemand von euch eine Lieblingsfolge oder so ein Lieblingsthema, wo ihr sagt, also wenn das angeschnitten wird, da blühe ich aber auf und da reden wir gerne drüber. Das wäre ja vielleicht ganz interessant, vielleicht auch von der Community, kann die dann nochmal sich einschalten und sagen, also wir wollen aber in Zukunft mehr von dem hören oder vielleicht mal diese Person hören oder so. Also würde mich mal interessieren, ob ihr das für euch auch so, ob ihr sagt, oh nee, alles, wir haben nur geile Sachen besprochen oder wo ihr sagt, ey, das ist so ein bisschen Herzensthema, rede ich gerne drüber. Also ich habe so ein bisschen so diese Trail-Legalisierung rausgehört, die ja auch super viele Leute da draußen interessiert. Aber gibt es da vielleicht was anderes noch? Keine Ahnung. Wer hat denn, wem fällt gleich mal was ein? Bitte um also, Handzeichen.
Ja, bitte hier. Also ich habe, wir haben ja Zugriff auf Statistiken unseres Podcasts. Und gleichzeitig kriegen wir auch Kommentare, auch Nachrichten. Und da muss man sagen, dass die Folgen alle sehr ähnlich stark gehört werden. Also es gibt immer mal einen Ausreißer nach oben und nach unten, aber die sind alle irgendwie hochfrequentiert. Und in den Kommentaren merkt man, dass es sich doch dann ein bisschen spreadet. Ne? Die einen sagen, das hat mich jetzt gar nicht interessiert, das habe ich mir nicht mal angehört. Insofern ist es, glaube ich, wirklich schwierig zu sagen, wir müssen mehr in diese eine oder die andere Richtung. Ich glaube, diese Vielfalt macht schon ein bisschen aus, was den Podcast auch so ein bisschen besonders macht, dass wir ja wirklich sehr viele Themen und verschiedenste Gäste haben, wirklich ganz verschiedener Couleur. Ich glaube, insgesamt wird das von der Hörerschaft sehr gutiert.
Also du persönlich hast jetzt kein Thema, wo du sagst, da rede ich eigentlich am liebsten drüber, sondern ach egal, alles, was gerade auf den Tisch kommt.
Also ich rede am liebsten mit Leuten, die mich interessieren und die ich auch schon so ein bisschen kenne, dass man so ein bisschen Hintergrundinfo hat, wo man so ein bisschen reinproppeln kann, alles, was jetzt Google und ChatGPT nicht ausspuckt, wo man so ein bisschen was weiß, das macht mir persönlich dann natürlich am meisten Spaß, als wenn jemand komplett fremd vor dir sitzt. Mhm. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Steffi.
Ich jetzt zurück?
Ja, ja.
Ach so, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, ne?
Ne, aber du hast ja schon ein paar gemacht.
Ich kann mal hier das Team fragen, wie ich mich so mache. Nee, also ich habe ja nur drei einzelne Folgen gemacht, alles mit Frauen. Und da muss ich sagen, das finde ich halt cool, dass da so ein bisschen die Frauen zu Wort kommen, weil die ja
immer mega.
Noch, obwohl wir so viel wachsen, immer noch etwas unterrepräsentiert sind. Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt da keine Statistik, ich sehe es nur auf meinem Instagram-Kanal. Mir folgen, glaube ich, 90% Männer. 10% Frauen, also man hört schon wenig von den Frauen und gerade die letzte Folge mit Michaela, also dieses ganze Freeride Women's Movement, wenn man sich das so reinzieht, was die jetzt da so machen, dass sie die Rampage-Sites fahren von den Männern, also die exakt selben Linien, die Männer, die sich da vor 5 Jahren noch die Hosen eingeschissen haben, selber darunter zu fahren, finde ich schon krass. Also deswegen muss ich sagen, das macht mir schon auch ein bisschen Spaß, da so ein bisschen die Flagge für die Frauen hochzuhalten.
Also ich muss sagen, was mir immer sehr viel Spaß macht, sind halt Themen, die den Radbereich nur so, ja, so leicht touchieren, weil ich habe natürlich schon viele Folgen gemacht, habe schon mit sehr, sehr vielen Leuten geredet und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich halt jetzt mit Leuten rede aus der Bike-Szene, dann weiß ich so halbwegs, was die antworten. Aber wenn man halt irgendwie so, ne, wir haben jetzt irgendwie eine Folge mit dem Landrat gemacht oder jetzt auch letzte Woche wieder mit einem Koch oder so. Und das finde ich total interessant, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten, um zu gucken, was kann ich dem für Fragen stellen und auch so, wie sieht der das so? Weil dann das verlässt so ein bisschen unsere Bubble. Und das macht mir unfassbar Spaß, da auch so ein bisschen den Blick von außen drauf zu haben.
Solide.
Solide also, Taxi. Ich persönlich wähle grundsätzlich Podcasts, die ich anhöre, tendenziell nach den Persönlichkeiten aus, die mich gerade interessieren. Also wenn irgendein Podcast rauskommt zu einer gewissen Persönlichkeit, wo ich einfach Bock darauf habe, die mehr und näher kennenzulernen, dann ist es mir wurscht, was das für ein Podcast ist, wer jetzt die Quelle ist, sondern ich möchte einfach mehr über diese Person herausfinden. Und das ist eigentlich für mich so ein bisschen dieses Ding, was mich an Podcasts auch fasziniert, weil das echt eine schöne Sache ist, um Persönlichkeiten, um Menschen näher kennenzulernen. Und ja, das ist so die eine Sache und dann klar themenbezogen. Also ich fand jetzt tatsächlich auch super interessant bei uns die ganze Serie zu diesem Trail-Legalisieren-Ding, weil es einfach ein Thema ist, was mich interessiert. Und so picke ich eigentlich für mich selber Podcasts raus. Und was mir jetzt beim Podcast produzieren am meisten Spaß macht, weiß ich noch gar nicht so richtig, weil ich habe ja jetzt eigentlich immer nur so den Co-Host gespielt. Ich war jetzt noch nie der Host, kann mir aber vorstellen, dass es auch eine Sache ist, die mir sehr Spaß macht, dann Leute eben so ein bisschen zu öffnen und vielleicht Antworten, Fragen und Details aus denen rauszukitzeln, die man sonst jetzt auf der Oberfläche nicht so sieht. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn ich jetzt mit dem Tobi zum Beispiel so einen Podcast gemacht habe über Kasachstan oder über meine letzten Rennen, was weiß ich. Dann war das irgendwie so, als würdest du dich hinsetzen mit einem Kumpel, Tasse Kaffee und unterhältst dich mal darüber, was jetzt so gerade los ist, was abgeht, was die letzten Monate passiert ist. Und das ist irgendwie für mich selber so ein wie so eine kleine Therapie, sage ich mal. Und das macht mir echt Spaß, ja.
Cool.
Cool, ja.
Ich würde sagen, jetzt stellt vielleicht noch jeder irgendwie so eine Frage oder so und dann machen wir hier einen Sack zu.
Ich habe jetzt noch eine, ich wusste nicht, ob ich sie raushauen soll, aber wir waren gerade nah dran. Die Steffi sagte, sie hat ja natürlich viel mehr männliche Follower als weibliche, was ja auch ein bisschen am Sport an sich liegt. Wir haben einfach mehr Männer in dem Sport. Wobei ist ja schön, dass immer mehr Frauen dazukommen. Trotzdem kam eine Frage. Bekommst du manchmal anstößige, frauenfeindliche Nachrichten von Fremden?
Ich?
Ja, ich nicht. Das kann ich schon vorwegnehmen.
Nee, gar nicht. Also.
Alles war schön.
Nee.
Ist die Bikebranche doch nicht so schlecht.
Nö, aber gut, ich glaube, ich positioniere mich jetzt auch nicht krass polarisierend in irgendeiner Weise. Also, was ich immer ein bisschen schade finde, ich würde schon gerne öfters vielleicht mal irgendwas sagen, aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Vielleicht müsste ich das mal. Hab tatsächlich auch ein bisschen was im Petto für nächstes Jahr, etwa so ein bisschen was kritischer Anstoß in einem größeren Projekt, aber ich habe das so noch nicht erfahren, tatsächlich, also ja. Deswegen sind wir auch in einer coolen Mountainbike-Szene, wo sich alle lieb haben.
Oh, so cozy.
Das ist ja die Weihnachtsfolge. Sowas wollen wir.
Ja, richtig. Ja, und ich hatte noch eine, aber die ist fast schon beantwortet. Da stand, würdest du nach Kinder- und Babypause wieder Rennen fahren?
Ja, auf alle Fälle, erst recht.
Auf alle Fälle, oder? Vollgas. Ja, eben. Wollte ich gleich sagen, da waren wir ja schon.
Nach dieser Hormonexplosion ist man ja auch leistungsfähiger, habe ich zumindest mal gelesen. Also hier Elisabeth Brandau oder so, die hat doch immerhin gesagt, nach ihren 3 Kindern nochmal Olympia oder ich weiß gar nicht, was die da, die hat zumindest mir mal, die kennt sich ja aus mit den ganzen Nährstoffen und so, mir mal gesagt, dass das, dass das auch positiven Einfluss haben kann.
Ja, es ist ja nicht alles schlecht.
Genau, aber ich würde jetzt nicht nochmal hier so auf so Weltcup oder keine Ahnung, auf der ganz großen Bühne, das natürlich nicht. Also, aber so mal so ein kleines Enduro-Rennen oder so ein BMX-Rennen oder so eine deutsche Meisterschaft im Vorcross, wenn es die nochmal geben sollte, kann man auch mal ohne Training fahren.
Wir können auch den Alpencross einfach auf Zeit fahren, dann haben wir quasi ja schon so ein Vierer-Event. Vierer-Rennen.
Genau, ist auch ein Vorcross. Ja, schön, immer Startlinie und dann Ellbogen raus. Ja. Wir vier. Finde ich gut.
Ja, sauber. Ja. Ich hätte sogar noch eine Frage, die geht aber an alle, die finde ich auch nicht schlecht. Was war euer Tiefpunkt bzw. Höhepunkt im Jahr 2025? Und ihr braucht natürlich Überlegungszeit. Ich hatte Glück, schon überlegen zu dürfen, deswegen fange ich vielleicht an. Tiefpunkt fällt mir immer schwer. Ich habe, ich sehe das jetzt rein sportlich, ne, auf sportlicher Ebene. Mhm. Wenig Tiefpunkte. Mein Jahr verlief gut. Was ich als Tiefpunkt sehe, ist, wenn man so links und rechts guckt, wie viele doch gerade in dieser schwierigen Zeit für die Branche strugglen. Also ich kenne Kollegen, die keine Sponsoren mehr haben oder harte Budgetkürzungen. Ich kenne welche, die teilweise ihre Wohnung untervermieten, weil sie nicht mehr auskommen mit der Kohle, die sie kriegen. Das ist ein Tiefpunkt, der mich jetzt zwar nicht konkret betrifft, aber trotzdem irgendwie belastet, muss ich sagen. Und Höhepunkt für mich ganz klar, dass ich nach meinem Aus bei Rocky Mountain Super mit Giant einen neuen Sponsor gefunden habe, wo ein Mega-Match ist, das passt 1A und da bin ich super, super happy, dass das funktioniert hat. Das ist safe mein Höhepunkt 2025.
Cool. Ich mache einfach mal weiter, dann haben die anderen noch ein bisschen Zeit. Also mein Tiefpunkt war tatsächlich mein Motorschaden in Schweden, weil das hat halt einfach auf so vielen Ebenen hat es wehgetan. Und dadurch ist quasi so dieser komplette Schweden-Norwegen-Trip mit ganz vielen coolen geplanten Trails und coolen Abenteuern irgendwie ins Wasser gefallen. Und ja, tatsächlich wurde ich so ein bisschen um so einen Sommerurlaub mit der Familie beraubt. deswegen. Und das war definitiv der Tiefpunkt. Und ich würde tatsächlich sagen, vielleicht aber, weil es auch relativ dicht dran ist, aber mein Höhepunkt auf fahrradfahrerischer Seite war tatsächlich in Kasachstan diese Bogdi-Befahrung, den Berg runter. Das war richtig, richtig geil. Vor allem, weil ich da vor auch schon übelst nervös war, und dass das geklappt hat. Und auf privater Seite tatsächlich, ja, dass wir geheiratet haben.
Sehr ja. Schön.
Hätte sich Freude auch mal ein bisschen mehr zeigen können da am Bogdi, Tobi. Also da warst du glücklich.
Ja. Nee, also, ich kann das gut verstecken.
Wie der Dennis. Besitzt du also dieselbe Fähigkeit, nur anders angewendet.
Ja, am Bogdi saß die Angst noch so tief, hat er mir mal unter vorgehaltener Hand gesagt. Da konnte er sich noch nicht richtig freuen.
Ja. Wenn ich es jetzt mal, so wie du sagst, Dennis, auf die Bike-Branche bzw. mein radfahrerisches Schaffen begrenze, würde ich sagen, war tatsächlich der Tiefpunkt, als die Insolvenz bei YT final und konkret war. Das war schon wirklich krass, weil das bis zuletzt noch so ein bisschen immer so ein Auf und Ab war. Also es war halt klar eine herausfordernde und beschissene Lage, auf Deutsch gesagt. Aber es bestand irgendwie immer diese Hoffnung, so, ja, das geht noch gut, das Ruder kommt noch rum, und es gab ja auch da Gespräche mit Investoren, die noch vielversprechend waren, und dann war das ja für alle ein recht überraschender Schlag ins Gesicht, sage ich mal, im Endeffekt, und das war schon wirklich krass. Und da war für mich auch viel Perspektive zerschlagen. Ich habe zwar relativ schnell die Werkzeuge wieder in die Hand genommen und habe gesagt, okay, jetzt muss ich mich eben umschauen, gucken, was gibt's für Alternativen, habe da auch relativ schnell an Sachen gearbeitet. Im Endeffekt mega stoked, dass es jetzt weitergeht, vor allem auch für mich, und bin super glücklich damit, dass da auch irgendwie neue Aufgaben und Herausforderungen auf mich warten. Aber der Punkt war für mich definitiv der Tiefpunkt. Sportlich gab es auch Tiefpunkte und Rückschläge dieses Jahr. Die Saison ist nicht richtig cool gelaufen, aber das ist irgendwie so part of the process, und da würde ich mich gar nicht so emotional drüber auslassen, weil das ist einfach, gehört dazu. Aber die Sache mit der Insolvenz, das war echt so, das war so ein Hammer. Das war so, boah. Höhepunkt war, glaube ich, kann ich sportlich sagen und sportlich gesehen, mein letzter Enduro-Weltcup der Saison. Also in Morillon das Rennen, der Tag hat auf sehr, sehr vielen Ebenen was ganz Besonderes für mich gehabt. Vom Mindset bin ich, glaube ich, noch nie so frei einen Weltcup gefahren. Also es war wirklich, als würde ich einfach mit Homies meine Hometrails cruisen, und ich habe es so krass genossen. Mir war es völlig wurscht, was für Platzierungen ich fahre, und mein wirklich völlig wurscht, und das ist nicht selbstverständlich, wenn man über 10 Jahre den Prozessor hier oben so programmiert hat, dass eigentlich alles immer auf möglichst schnell, möglichst effizient, möglichst unzufrieden, damit du noch schneller wirst. Und an dem Tag war es einfach wirklich die pure Freiheit in meinem Kopf, und es war so irre, das zu erleben. Also ich habe teilweise vor Freude geweint während dem Fahren, weil das so geil war. Und es war wirklich mein absoluter Saisonhöhepunkt. Und dass ich dann noch so wertschätzend in Empfang genommen wurde im Ziel, das war schon richtig krass. Sehr besonders.
Das war selbst für Außenstehende wild mit anzusehen.
Ja. Ja, ja, also ich habe ja mein Leben lang schon auch so ein bisschen visioniert und davon geträumt, mal vielleicht bei einer EWS aufs Podium zu fahren oder ja, vielleicht sogar mal sowas zu gewinnen. Und der Tag hat sich so angefühlt, als hätte ich das Rennen gewonnen, ja.
Ja, geil. Cool. Stevie!
Wow, was soll ich da noch sagen? Da hört sich alles andere jetzt irgendwie ein bisschen Pillepalle an.
Ach was.
Aber das ist auch ganz einfach zu beantworten. Ich
dann sagt das Baby schreit.
Nee, noch nicht, aber gleich. ja, der Höhepunkt ist ganz einfach zu sagen, hab ein zweites Kind geboren. Ich meine, das ist einfach ein crazy Moment, ja. Und halt alles so perfekt, also Traumgeburt, alles, wie ich das mir gewünscht habe, gerade nach dem ersten Kind, was ja eine Frühgeburt war, und dann irgendwie das ist schwierig. Ja, das ist wirklich, also mehr geht nicht. Und Tiefpunkt, auch in einem Atemzug damit, natürlich 2 Kinder auf einmal. two under two ist wirklich, ist eine krasse Nummer. Ich weiß nicht, ob Taxi, ob eure Kinder auch teilweise so nah beieinander sind.
Ja, die letzten beiden sind auch nicht. Two under two. Ja.
Und natürlich ein Kind in der Trotzphase und das andere Kind in Säugling. Das ist krass. Aber ich liebe ja die Competition, wie ich vorhin gesagt habe. Und deswegen hat es mir Spaß gemacht, da irgendwie mich durchzufighten. Und klar, da gab es auch die eine oder andere Träne vor Erschöpfung und so. Aber gleichzeitig auch geil. Und natürlich, ja, das habe ich jetzt auch schon gesagt, dass der Job dann so ganz hinten ansteht und dass man dann irgendwie also nur als Mutter noch da ist und nicht so richtig arbeiten kann. Ist auch schwierig, aber jetzt ist alles wieder gut. Es geht bergauf. Das neue Jahr hat viele neue Pläne und ja. Alles. Ey, solange alle gesund sind, kann man nur sagen, geil, geil, geil. Also eigentlich gab es das Jahr nur Höhepunkte.
Das ist cool, wenn man das sagen kann, das 1A.
Also wenn ich das jetzt gerade nochmal kurz skalieren darf, würde ich behaupten, dass die Geburt eines Kindes, und ich war ja nicht mal die Mutter, definitiv nochmal emotional ein paar Level höher ist als mein letzter Enduro-Weltcup.
Ja, das ist wahrscheinlich... kann man so nicht vergleichen, sage ich mal. Also,
ja, genau.
Aber sportlich gesehen, klar, wenn mich immer Leute, jetzt habe ich oft die Frage gekriegt, was war der schönste Moment in deinem Leben, so. Und dann denke ich schon immer, klar, an die Geburten der Kinder, aber irgendwie auch an so WM-Podium. Das ist halt auf persönlicher Ebene, wenn das die Leidenschaft ist, die man hat. Natürlich denkt man dann daran auch. Ich glaube, da braucht man auch nicht lügen, dass das ist einfach, eine andere Ebene einfach.
Das ist echt schwer zu vergleichen, ne?
Ja. Genau, kann man einfach nicht vergleichen, ja.
Es wäre, glaube ich, auch Quatsch.
Ja. Und was Geburt angeht, können wir drei relativ schlecht mitreden.
Ja.
Wir sind an dem Prozess ja nur ganz zu Beginn beteiligt. Und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf.
Aber ich glaube, für Männer ist das auch, ich kann mir ja vorstellen, dass das auch richtig krass ist. Wenn du da einfach nichts machen kannst und sowieso daneben stehst, das glaube ich auch nicht so.
Also die Geburt unserer zweiten Tochter, die war spannend, weil das Krankenhaus war ein bisschen unterbesetzt und Maria lag da in den Wehen und dann bist du ja auch an diverse Kabel angeschlossen, da blinken über Lichter und so und dann sagt der Arzt, also wenn das blinkt, musst du da drücken und wenn das zischt, dann ziehst du den Knopf, ich bin mal kurz weg. Und dann war der einfach eine halbe Stunde weg. Also eigentlich, ich dachte immer, ich habe die Geburt gemanagt, ja. Es, ja, okay. Sehr cool, sehr cool.
Aber siehst du, wir sind zum Thema Weihnachtsfolge. Guck mal, was wir jetzt hier sogar das Krippenspiel durchgemacht haben.
So brutal.
Die Geburt von Maria und alles. Ja.
Nee, nicht von Maria, mit Maria.
Naja, nee, herrlich. Mit Maria, ja. Also von Marias Kind.
Ja, so also, genau.
Ich will
genau.
Nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich finde, wir sind sehr nah an Weihnachtsfeelings hier.
Absolut. Also,
auf alle Fälle.
Ich wollte mich auch heute als einer der drei Könige verkleiden noch, aber ja, hat noch einer Fragen am Start? Ich habe noch drei kurze.
Du hast wirklich. Noch drei kurze.
Ja, ich habe wirklich.
Also, okay,
ja,
also ich Fragen. Hatte tatsächlich noch so dieses, also was ich aufgeschrieben hatte, großes Ziel auf dem Bike für die Zukunft, 26, das haben wir auch so ein bisschen angeschnitten. Und gibt es ein Regret für 25? Also gibt es eine Sache, vielleicht so radfahrtechnisch, wo ihr sagen würdet, wenn ich da jetzt nochmal stehen würde an der Stelle, dann hätte ich es anders gemacht.
Boah.
Vor allen großen so Sprüngen dann ein bisschen in dieses Hoch-Tief-Ding, also was ist euer High, was ist euer Low, damit kann das natürlich korrelieren, aber gibt es so eine Sache, wo ihr sagt, ey, da würde ich gerne nochmal eine Entscheidung treffen und würde die vielleicht jetzt anders treffen, mit der gewonnenen Erfahrung vielleicht, wie auch immer. Und das wiederum, um in unserem Mindset-Ding zu bleiben, kann einen dann ja motivieren, für die Zukunft vielleicht eine Entscheidung anders zu treffen.
Ja, verstehe. Aber jetzt bezogen auf Fahrradfahren und Radsport und so, fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. So, nee. Vielleicht doch eine Entscheidung hätte ich anders getroffen, wo ich bei dir war, Taxi, zum Fotografieren und da bin ich dir so eine Kampflinie hinterher gefahren. Das würde ich nicht nochmal machen wollen. Das hat mir getan. Wurzel. Ja, ja, da habe ich heute noch am Finger so eine kleine Beule, aber alles gut. Ja, da würde ich sagen, wenn du im Taxi hinterher fährst, guck's dir vorher einmal an. So, das wäre jetzt mein Learning.
Ja, okay. Damit hat meins aber tatsächlich auch ein bisschen zu tun. Und zwar, also ich meine, am Ende denkt man immer über die Sachen, die man sich vielleicht nicht getraut hat. Mhm. Ach ja, wenn ich das nächste Mal damit, dann würde ich das aber auf alle Fälle machen. Und da ist auch, weil es tatsächlich dran war, zum Beispiel diese Geschichte, wo wir da in Kasachstan zwischen diesen zwei Zippeln runtergefahren sind und du von ganz oben und ich von der Hälfte, weil ich diese Schräge mir nicht zugetraut habe. Mhm. Da würde ich natürlich jetzt im Nachhinein, vor allem wenn ich so die Bilder sehe, sagen, ja, auf alle Fälle fahre ich da auch runter.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also, gar kein Problem. Der Taxi zeigt dir, dass es geht. Also, wenn der es kann, dann kannst du schon mal nicht sein.
So sieht's aus.
So nämlich.
So nämlich. Ja.
Genau, wir haben noch einen Podcast-Teilnehmer dazu gewonnen. Steffi hat ihr Kind auf dem Arm.
Ja,
ja, reißt das Mikro
genau
ab.
Genau, jetzt hier schön an einen
sehr geil
ziehen und dann, ja, die Zukunft ist auf alle Fälle gesichert.
Sehr schön.
Dann habe ich noch eine Frage und dann kannst du, Dennis, ja deine noch raushauen. Und zwar, ihr habt ja schon gemerkt, meine Fragen sind so ein bisschen weg vom Radfahren und mehr so Richtung euch persönlich. Und da geht die Frage auch so ein bisschen hin. Wir leben ja in einer Welt, wo sehr, sehr viel weggeworfen wird und immer wieder schnell neu und so. Aber Dennis, du bist ja auch so ein Typ, der halt gerne irgendwie so alte Sachen hat. Alte Autos oder sonstiges. Aber wann hast du das letzte Mal was repariert, was nicht am Bike ist, wo du so richtig stolz auf dich warst?
Boah, also ich repariere hier fast täglich, weil wir haben Kinder, da geht immer was kaputt und mir fällt es echt schwer, Dinge wegzuschmeißen. Also wegschmeißen geht eigentlich gar nicht. Ich versuche mal zu reparieren oder wenn man es nicht mehr braucht, versuche ich es zu verkaufen und wenn es keiner kaufen will, dann verschenke ich es. Also bis hier was in eine Tonne geht, das dauert echt lange und jetzt muss ich hart schnell überlegen, was ich repariert habe. Boah, was habe ich jetzt kürzlich repariert? Ich habe gerade eine Lampe repariert, und dann, ne, da reparieren kannst du nicht sagen. Ich baue ja auch immer so kleine Lampen, weißt du, vielleicht aus alten Fotoapparaten baue ich Lampen. Jetzt das Weihnachtsbusiness läuft
eine,
wieder an.
Ich habe
eine. Du hast eine, stimmt. Und Charlotte, meine kleinere Tochter, hat sich auch ganz hart eine zu Weihnachten gewünscht. Die ist im Endprozess der Produktion. Die muss ich gleich noch fertig machen. Ja, so sieht's aus.
Okay. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, kam ich auf die Frage, ich habe jetzt so einen Rasenmäher repariert. Und zwar komplett zerlegt und wieder neu zusammengebaut. Und es sind nicht mal Teile übrig geblieben, was sonst immer so passiert. Und da war ich tatsächlich ein bisschen stolz auf mich, weil ich auch nicht ganz damit gerechnet hätte, dass das Ding wieder irgendwann läuft.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Dexi, wie ist das bei dir?
Also bei uns ist es ähnlich wie beim Dennis auch. Hier wird eigentlich alles repariert und hier wird auch alles verwertet. Also es hat sogar die Ausmaße angenommen und jetzt es sieht hier nicht aus wie bei den Messis, aber bei uns ist teilweise so, bevor die Nachbarn irgendwas wegschmeißen, fragen sie uns, ob wir das noch gebrauchen können. Also irgendwie so altes Holz, alte Steine zum Bauen, weil die halt irgendwie schon auch wahrgenommen haben, dass wir aus allem irgendwie noch was machen. Also ob das für einen Nutzgarten ist oder was weiß ich, wo man dann irgendwie alte Pflanzplatten gebrauchen kann und hier noch was mit Holz. Und ich lieb's halt einfach, Sachen zu bauen und zu basteln im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wird hier eigentlich auch alles verwertet, ja. Und ich repariere definitiv auch täglich Kinderspielzeug. Und da sind tatsächlich, also kurzer Lifehack, kleine Empfehlung an alle, die Bruderspielzeuge haben, diese Sandspielzeuge, wo es so Bagger und Maschinen gibt. Top Material, um da alle Gelenke wieder zu stabilisieren und herzustellen, sind Fahrradspeichen. Damit repariere ich wirklich wöchentlich. Also irgendwo mit einem dünnen Bohrer dann eine neue Bohrung setzen, wenn da irgend so ein Clip rausgebrochen ist und dann eine Fahrradspeiche an der richtigen Stelle durch, ist top. Funktioniert bei uns wochenlang.
Ja, benutze ich auch ständig. Fahrradspeichen gehen für alles. Das ist mega.
Ja, ist top.
Ja. Sauber.
Steffi, hast du auch was repariert in letzter
Zeit? Ich bin die ganze Zeit, also danke für diese wertvolle Fahrradspeichen-Hack. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt lange überlegt, aber es ist tatsächlich, hier geht nichts kaputt. Das Haus ist neu und ist hier überhaupt nichts kaputt gegangen. Und wir haben aber das Problem, also ja, Julian regt das total auf. Wir haben, der sagt immer, hier ist Wareneingangsstopp. Weil hier kommt definitiv mehr rein, als rausgeht. Das Haus ist voll.
Das ist hier auch.
Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Eigentlich kaufe ich nicht so viel, aber ja.
Aber genug.
Genug anscheinend. Und ich habe auch dieses...
Ist alles nur für die Kinder.
Ja.
Ja, aber wir kriegen halt auch wahnsinnig viel geschenkt. Also das ist ja auch das Schöne. Ich kriege dann immer so Riesenkisten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich selber kann das nicht wegschmeißen, die Sachen. Ich gebe die dann auch immer anderen weiter. Also man gibt die immer weiter und der andere muss sich dann kümmern, was rauszusortieren und den Rest dann zu entsorgen. Also in so einem DRK oder Johanniter-Container oder so. Aber selber kann man es nicht wegschmeißen. Und bei mir laden dann immer alle ihre Kisten ab. Ich sortiere die aus. Also das ist vielleicht was, wenn es ums Reparieren geht. Also zumindest versuche ich da wieder zu verwerten und ordentlich weiter zu verwenden. Aber nein, ich habe gar nichts repariert dieses Jahr.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Dann?
So, ich würde jetzt, also der Vollständigkeit halber, weil wir können die Leute Fragen stellen lassen und dann kommen die nicht. Geht auch relativ schnell Tobi, du wirst gefragt, ich nenne den Nutzernamen jetzt nicht, du wirst ihn kennen, stehen die Termine fürs Gravel Camp schon fest?
ja, das, also das Gravel Camp im Erzgebirge wird eben am letzten Augustwochenende sein. Das ist, glaube ich, wieder so der 30. oder so.
Super geil. Dann fragt einer, wann wir mal endlich einen Videopodcast machen, damit man uns auseinanderhalten kann. Dem habe ich allerdings schon empfohlen, unserem Instagram-Kanal zu folgen, weil da ja auch immer die Konterfei der Personen mit drinne sind. Und ich glaube, Steffi kriegt man rein stimmlich schon ganz gut auseinandergehalten.
Ja, denke ich auch.
Ja. Dann fragt der Olli noch, Dennis, ich habe gerade den Post gesehen auf Insta, wo du dazu Fragen aufrufst. Deswegen frage, wann fahren wir nochmal eine Runde? Olli, müssen wir im nächsten Jahr machen, schaffe ich dieses Jahr nicht mehr. Und finally, Frage an alle von Jens, wer hat die haarigsten Füße?
Jens, du Sau.
Ja, so ein kleiner Fußfetisch.
Ich mein, er meint schon Beine, oder?
Es steht hier explizit Füße. Aber ich vermute, ich bin ganz vorne mit dabei.
Das vermute ich auch.
Okay, vielleicht haben wir das auch.
Sagen, Dennis. Okay, Antwort erledigt.
Ja, alles klar. Erledigt.
Weil bei Beinen, ja, damit habe ich gedacht, das macht Sinn bei Radfahrern so hier, also gerasierte oder nicht rasierte bei Männern. Das ist ja so ein Thema beim Rennradfahren. Aber Füße?
Füße? Und was wären die besten Beinrasurtipps? Das könnte man auch noch.
Bah, nee,
aber
also,
die kamen nicht.
Jetzt nicht sein. Wir hatten so einen schönen Podcast. Ich finde, wir müssen jetzt nicht mehr über.
Ich wollte gerade sagen, also.
Ich dachte, wir sind ein Mountainbike-Podcast.
War alles, ne? Bike
würde ich. Ist das meine letzte Folge?
Das hängt auch
ich
immer
habe auch
ein
viel
Stück
erwartet,
von dir
ab. Wo diese Folge hingeht, aber ich habe nicht gedacht, dass wir mit Dennis haarigen Füßen enden. Aber damit frohe Weihnachten euch allen.
Super. Und guten Rutsch.
Ja, wünsche ich auch. Kommt alle gut rüber. Und bis nächstes Jahr, oder?
Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal so eine Fragenrunde zu machen. Vielen Dank an eure Hörer, dass ihr uns wieder ein Jahr treu geblieben seid. Der Spotify Wrapped kam raus. Wir sind immer mal wieder da ganz gut mit vertreten. Und es ist Wahnsinn, wie viel Zeit sich manche Leute nehmen, uns zuzuhören. Von daher ganz, ganz dickes Ding. Und ich finde es mega, dass die Leute seit so vielen Jahren schon treu sind und sich das ganze Gequatsche immer noch anhören. Vielen, vielen Dank und auf nächstes Jahr.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis nächstes Jahr.
Tschüssi.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.